Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Hallo und herzlich willkommen zusammen. Schalker Markt, Folge 35 oder Folge 1 der neuen Saison. Aber wir zählen durch, deswegen bleiben wir bei Folge 35. Ganz kurz zur Besetzung, wie üblich. Mein Name ist Robert Gerder, Digitalkollege, Digitalredakteur von Sky Sport. Und an meiner Seite der erholte, frisch aussehende Dirk Große Schlamann in Gelsenkirchen.
Dabei hattest du Urlaub, Robert. Ein wunderschönen guten Tag. Ja. Ja, du glaubst nicht, wie viele Leute mich darauf angesprochen haben, dass du immer sagst, ich bin immer im Urlaub. Dabei war ich arbeiten.
Ja. Aber da fällt mir auch gerade ein, wir fangen heute mal anders an, die Folge, nämlich Domme_ZA04, nämlich eine Fanfrage, hat gestern bei deinem Fanaufruf nämlich gefragt, wie geht es euch? So, mir geht es blendend, ich hatte eine Woche Urlaub, der letzte Montag war ein bisschen strange ohne Podcast. Wie geht's dir denn, Dirk?
Ja, also mir geht's auch gut. Ich hatte jetzt keinen Urlaub, auch wenn das vielleicht so aussah auf dem einen oder anderen Bild. aber Mallorca... das war anstrengend, ne? Also ich habe ja eigentlich jeden Tag...
Es sah sehr anstrengend aus, wenn ich dich da gesehen habe.
Ja. Also man wird dann kreativ, wenn da ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt. Ich meine, keine Ahnung, ob jemand von euch 15 Tage am Stück auf Mallorca war und dann bist du alleine, ne? Also klar, wir haben halt jeden Morgen ja Podcast zum Beispiel aufgenommen, ne? Wake Up World Cup, unseren Podcast zur WM. Dann machst du halt Schalten morgens in Guten Morgen Fans und so weiter. Der Tag zieht sich, ne? Dann wird man kreativ tatsächlich. Habe ich ja eine Schalte aus dem Meer gemacht. Das ist halt schon, es hat auch Spaß gemacht, muss ich ehrlich gestehen.
Mit Deutschlandhut.
Ja, weil, Robert, ich habe ja hier Pläte, ne? Zu viel ich Schalke weiß. Gemacht schon und ich hatte tatsächlich keine andere Kopfbedeckung. Habe ich mir so einen Randalehut aufgesetzt, hier so einen Fischerhut von Deutschland. Da haben mir viele geschrieben, alter Schwede, der sah extrem gut aus. So, ihr seht was, ich habe ein bisschen umdekoriert tatsächlich.
Du hast einen halben Undaf da hinten.
Ja, pass auf, genau, einen halben Undaf, weil das Ding ist ja wirklich Klassiker, ne? Weil, also das ist das Schöne ja auf Mallorca, es haben mich ja viele gefragt, warum seid ihr auf Mallorca? Weil auf Mallorca genau die Stimmung war schon früh, die vielleicht jetzt irgendwann in Deutschland angekommen wäre, wenn die Deutschen irgendwie anders gespielt hätten, nämlich eine WM-Stimmung, eine Deutschland-WM-Stimmung, ganz egal, wer da spielt oder nicht, alle waren im Trikot, weil du diese Trikots bei so fliegenden Händlern, freundlich Helmut genannt, kannst du Trikots kaufen, alle. Das Weiße, das Blaue, so Retro-Trikots, die sehen echt schick aus. Und je nach Verhandlungsbasis bist du bei 15 bis 20 Euro, heißt, kann sich jeder erlauben. Das heißt, jeder, der da rumläuft und jede, die da rumläuft, hat ein Trikot an. Mit Namen drauf, alles mit Wirtz, Musiala, Kimmich gab's ganz viel, Schlotterbeck am Anfang noch. Das ist halt der Grund, warum wir da waren, weil du halt da jeden Tag Fans im Trikot, tolle Stimmung, volle Hütte. Ne, da war beim Public Viewing waren halt immer 9.000-10.000 Leute da. Das sind genau die Bilder, die du möchtest, die du in Deutschland aber so nicht generieren kannst. Deswegen war ich da und natürlich, weil man ein bisschen bunt auch noch was machen kann. Du kriegst Spanier, du kriegst Holländer, die auch sehr stark da vertreten sind. Engländer nebenan bei Magaluf, Spanier sowieso. Von daher war das sehr erfolgreich, auch sehr ertragsreich, was ich da gemacht habe. War aber auch recht anstrengend, weil du musst ja abends immer gegen die Musik anschauen. Schreien, ne? Also egal welches Interview, ich habe die ganze Zeit so geredet und habe mich natürlich jeden Morgen angehört, als wenn ich mir kräftig einen hinter die Binde gekippt hätte, weil ich die ganze Zeit so eine Stimme hatte und alle immer, ja, du machst Urlaub, hat der Robert gesagt, ja, naja, egal. So, jetzt zu diesem Trikot. Ja. Also ich hatte eine Umfrage gemacht bei mir auf dem Instagram-Kanal, welche Trikot soll ich mir holen, war klar, da nicht mehr eins holen. Und dann kam natürlich raus, Dennis Unhaff. Wäre eh das gewesen, was ich mir sowieso hätte holen würde. Also das, ne, ich bin eigentlich kein Typ für Namen hinten drauf. Aber das ist zum ersten Mal einer seit langer Zeit. Naja, egal. Ich runter aus dem Hotel. Dann kam ein fliegender Händler. Ich sag, pass auf, ich möchte ein Retro-Trikot von Beckenbauer. Das ist echt schön. Das habe ich mir nämlich dann auch noch angeguckt. Und ein Unhaff brauche ich auch noch. Hier, 30 Euro. Er mir das gegeben. Ich, boah, Beckenbauer sieht echt geil aus. Hat Unhaff so über die Schulter. Zieh das oben auf dem Balkon an. Ne, mach ein Foto. Guck mir das Foto an und denk, warum hat er denn die 13?
Hat der nicht die 13 bei Stuttgart? Nee, bei Stuttgart hat der auch nicht. Nee, der hat bei Deutschland die 13 gehabt vor der WM, gell?
Ja, genau, so. Und da waren die nicht so ganz auf Zack. Weil die, also, da, es gibt, du kriegst auch zum Beispiel Jamal Mein Gott.
Lamine Yamal.
Sorry, ey, da habe ich, gut, dass ich den Namen nicht so häufig brauchen werde. Den kriege ich irgendwie nie zusammengereimt. Ja,
was würdest du machen, wenn du in Georgien leben würdest, oder?
Ja, aber Lamine Yamal, da habe ich mir wirklich, ich hatte Presseshow gemacht, da habe ich mir den Namen, den habe ich, glaube ich, 6-mal, ist der mir im Gehirn irgendwie durcheinander gewurschtelt. Aber auf jeden Fall kriegst du auch ein Lamine Yamal-Trikot mit der 10. Weil der mal früher 2 Spiele mit der 10 gemacht hat. Jetzt hat er die 19, ne? Aber da kannst du halt relativ, also ich war nicht der Einzige mit UNDAF 13, aber ich fand das dann war irgendwie so witzig, dass ich mir gedacht habe, wisst ihr was? Ihr regt euch ja alle immer über mein DEG-Trikot auf. Jetzt hängt der UNDAF rechts über mir. Für alle, die keinen Podcast haben, ich mache immer so die Hälfte von meinem Podcast-Fenster auf, damit man im Hintergrund ein bisschen was sehen kann. Da hängt ein Schalke-Trikot. Da hing hier immer ein Eishockey-Trikot und ein DEG-Trikot. Und jetzt habe ich auch gemerkt, da ist jetzt ein Loch. Hier, da muss ich noch irgendwas vorhängen. Naja, egal. Ja. So viel zu Deko und Mallorca.
Ja, also wenn du redest, habe ich schon ein bisschen Mitleid, weil ich kann mir vorstellen, du hast ja auch mal erzählt, wie lange du da gearbeitet hast, von 9 Uhr bis 1 Uhr 3. Aber naja, wenn man dann die Bilder sieht, dann denkt man sich,
naja, aber
ich glaube trotzdem,
halt
dass es anstrengend ist. Ich glaube dir das tatsächlich. So, dann lass uns, also heute, was haben wir heute im Podcast? Also wir machen jetzt ganz, ganz mini, letztes Mal noch ein bisschen WM. Dann reden wir über den Trainingsauftakt bei Schalke, den Spielplan, Transfergerüchte und haben noch, was macht eigentlich? Und Dirk hat hinten raus noch einen kleinen Tipp für die kleinen Fans auf Schalke. So, ganz kurz auf Malle. Also Deutschland ist, wie du ja schon richtig sagst, ausgeschieden, relativ sang- und klanglos. Hat natürlich niemand kommen sehen. Aber gut, jetzt ist es nun mal so gekommen. Ganz kurz, jetzt wird ja hier gesprochen und der hat ja auch schon bestätigt, dass es Jürgen Klopp wird. Deine Meinung? Findest du es gut? Findest du es nicht gut?
Also ich weiß, dass also im Endeffekt, um nochmal so ein vielleicht eine Art Hype zu erzeugen, ist das wahrscheinlich die beste Lösung. Ob das der beste Trainer ist, ich habe den Eindruck, dass einfach beim DFB so viel tief im Argen liegt, dass ein Trainer allein da nichts regeln kann. Aber da bin ich tatsächlich jetzt auch in dieser ganzen DFB-Materie einfach nicht tief genug drin. Der Eindruck von außen auf mich macht dieser Verband, ist ja glaube ich immer noch der größte der Welt, ne? Oder?
Naja, ja, glaube ich, so relativ Abstand sogar noch.
Also auch wenn ich dann so Sachen lese, wie gesagt, alles nur von draußen drauf, dass mit wie viel 8 Millionen, die sie eingenommen haben, sie jetzt trotzdem dickes Minusgeschäft machen und so, dann denke ich mir immer so, meine Fresse, ey. Also ich glaube, da muss ich einfach grundlegend etwas ändern und damit ein Jürgen Klopp auch erfolgreich ist. Erstmal so vom Namen her und von einem möglichen Hype, der da, oder erstmal wieder ein gutes Gefühl, ist das mit Sicherheit die richtige Entscheidung. Ob das ausreicht, dass, wie gesagt, von außen drauf geschaut, würde ich sagen, hilft das nichts.
Ja, ich bin ein bisschen anderer Meinung. Er wäre nicht meine erste Option. Also meine erste Option wäre gewesen, Pep Guardiola zu fragen. Ich glaube aber nicht, dass der das gemacht hätte, weil der, glaube ich, Urlaub braucht. Da sind wir wieder beim Thema. Ich persönlich sehe den Status des deutschen Fußballs gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Also in den letzten 3-4 Jahren hat man ja auch relativ viel so an der Basis gemacht, U10-Training, U11, U12-Training. Das dauert natürlich jetzt alles, bis sich das natürlich bemerkbar macht. Das wird sich auch wahrscheinlich noch nicht bei der nächsten EM bemerkbar machen, vielleicht bei der nächsten WM, wahrscheinlich erst sogar noch ein bisschen länger. Aber ich glaube trotzdem, dass es genügend gute deutsche junge Spieler gibt. Auch wenn man zum Beispiel sieht, junge Spieler in der Bundesliga oder in der zweiten Liga, die sich am Ende nicht für Deutschland entschieden haben, aber auch ausgebildet wurden, wie in Masa, wie in Usun und so weiter. Da hat man halt einfach gepennt. Trotzdem glaube ich, dass man eine gute Nationalmannschaft stellen kann. Nur man muss halt einfach auch sich mal von ein paar Altlasten trennen in diesem Team. Da denke ich an, ich bin großer Fan von ihm, an den Leroy Sané, da denke ich an den Joshua Kimmich, der jetzt 5 Turniere als Führungsspieler hatte und nicht ein K.O.-Spiel gewonnen hat. Das war gegen Dänemark zu Hause. Und dann sehe ich das gar nicht so verkehrt, wenn da jemand kommt, der da die nötige Macht hat und dann auch eben Entscheidungen trifft, die dann vielleicht nicht eben passen. Vor allem auch in München nicht oder vielleicht auch in Dortmund nicht. Und dann ja, wird man sehen, wie weit es dann am Ende geht. Aber ich sehe die Mannschaft nicht so schlecht. Also, aber jetzt schauen wir einfach mal.
Ich finde, die Mannschaft hat mir halt gar nichts gegeben, ne? Also das ist so, boah, es ist, also ja. Ich fand eigentlich, als ich gesehen habe, wie die Elfmeter geschossen haben, ich habe mich ja gestern auch ein bisschen gefreut, dass die Brasilianer dass der Elfmeter gehalten wurde. Ich hasse es. Also es ist wirklich dieses...
Dieses Anhalten,
dieses arrogante, jetzt lasse ich dich aber mal aussteigen.
Ja.
Also dann, wenn du so anläufst, dann machst du das ja, weil du dir total sicher bist, dass du den Torwart ins andere Eck jagst, ausguckst und den Ball dann ganz easy peasy unten reinballern kannst. Dann erwarte ich das genauso. Dann kannst du da dein Heckmeck machen, da müssen die alle sitzen.
Oder so wie es Neymar beim zweiten gemacht hat.
Ja, genau. Oder du machst es halt, ja, ne, also da, aber da dann auch wieder seine Spielchen dahinterher mal.
Wollen wir nicht reden, aber ich rede zu mit dem Anlauf.
Ja, ja, mir geht aber, also mir, für, auf mich wirkt das so generell, dass das sind ja alles die arrogantesten Typen überhaupt. Mal ganz davon ab, dass hier Goretzka nicht schießen wollte. Der, wie alt ist der mittlerweile, Führungsspieler?
31, glaube ich, ja, und ne? Absolute Führung. Der wurde ja auch mitgenommen als Führungsspieler.
Ey, ja, ja. Also
super
da,
Typ.
Aber also da war in diesem Elfmeterschießen war so viel drin, was gegen diese Mannschaft spricht, die Mannschaft, das fand ich alles ganz schrecklich. Deswegen, also mich hat das überhaupt nicht gepackt. Ich habe mich irgendwie tatsächlich von der Atmosphäre auf Mallorca mitreißen lassen, weil da einfach alle so heiß immer auf diese Spiele waren, weil das so ein gemeinsames Erlebnis war. Und da war ich dann plötzlich auch mit dabei. Aber von diesen Spielern hat mich einfach überhaupt keiner, und auch die Art und Weise, wie die aufgetreten sind, hat mich das einfach überhaupt nicht gepackt. Und dann denke ich mir, wenn ich dann immer so die anderen Nationen sehe, boah, da war ich fast ein bisschen neidisch, wie geil die teilweise drauf sind. Und wo du siehst, die sind einfach unfassbar stolz, ihr Land zu repräsentieren, ne? Und
ja,
die
aber ich glaube, das waren
so.
Die Spieler schon auch. Also das würde ich den Spielern jetzt auch nicht absprechen. Also ich glaube, die waren schon stolz und das hat denen auch viel bedeutet. Ich finde halt einfach, das war so eine, die waren halt wieder so im Irgendwo gar nichts, ja. Da waren die, hatten irgendwann schon wieder keinen Bock mehr auf alles. Also das ist nicht die Schuld der Spieler, das ist Schuld der Organisation. Und jetzt stell dir mal vor, also ich habe zum Beispiel auch nicht verstanden, du nominierst Ouedraogo nach und wir wissen halt alle, was das für ein Spieler Typ ist. So einer, der weiß, das ist das, was Musiala vor 2 Jahren war. Nicht mal er weiß, was passiert, wenn er am Ball ist. Und sowas hättest du doch gebrauchen können gegen so eine tiefstehende Mannschaft. Den lässt er 90 Minuten auf der Bank. Jetzt stell dir mal vor, da wäre ein Elmala gewesen. Du hast gestern das Tor gesehen, vorgestern, der Franzosen vielleicht von Doué, der da so durchdribbelt im 16er und dann kriegen die halt so den Elfmeter, weil sie ihn faulen. Das hätte auch ein Elmala sein können zum Beispiel. Ja, jetzt stell dir mal vor, hinten rechts spielt nicht ein Kimmich, der nicht einmal hinterlaufen hat, um Sané zu helfen, sondern das spielt halt ein Bissek, der das auch bei Inter Mailand schon mal gespielt hat und so weiter. Der defensiv besser steht, der schneller ist gegen die Dinge und auch ein bisschen sich nach vorne einschaltet. Und schwupps, hast du schon eine deutlich bessere Mannschaft, als du jetzt gehabt hattest. Ob es dann zur Weltmeistertitel gereicht hätte? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber mein Hot-Take vor der WM war ja, dass wir die Franzosen raushauen im Achtelfinale, aber wenn wir gegen die spielen, aber vorher schon scheitern. Und genau so ist es gekommen. Egal, wir wollen uns jetzt hier, oder ich will mich jetzt
also,
hier nicht selbst beiräuchern.
Ja.
Von daher
also,
alles easy.
Was mich dabei am meisten ärgert, ist, was das für Folgen hat, die gar keiner so richtig mitbekommt. Ne? Bekannte von mir haben das Public Viewing hier auf der Zeche Ewald organisiert. Die haben natürlich, klar, das ist bei so einem Turnier immer so, das Risiko, was du hast als Veranstalter, aber weißt du, wenn du überlegst, die hätten gestern am Samstag nochmal volle Hütte gehabt und so, die ganzen Helmuts, die alle die Trikots umsonst gedruckt haben, also wie viel da noch dranhängt, und ich glaube, da sind sich, naja, ist auch egal.
Ja,
wir hoffen einfach mal. Wir hatten ja vorher gesagt, ne, dass wir genau wissen, warum die Deutschen nicht weiterkommen. Wir haben die Statistiken vorgelesen, dass wenn kein Schalker dabei ist. Und dementsprechend sind sie selber schuld.
Jetzt sind die Schalker gefordert, in den nächsten 2 Jahren so gut zu sein, dass zumindest einer den Sprung schafft in den EM-Kader. So, dann ganz kurz, bevor wir die WM abschließen, Bosnien und Österreich, also unsere Schalke, jetzt sind wir wieder bei Schalke, sind auch raus. Die Österreicher fand ich, um ehrlich zu sein, ein bisschen enttäuschend. Ich finde, die haben in keinem Spiel eigentlich richtig gut gespielt, hatten natürlich diesen dramatischen Sieg gegen Algerien. Und Bosnien, finde ich, hat's so gemacht, wie man es von ihnen erwarten kann. Haben sich verdient, finde ich, in der Gruppe als zumindest Dritter durchgesetzt mit 4 Punkten. und haben sich dann achtbar verabschiedet im Spiel gegen die USA. Ich glaube, für die war es ein Erfolg. Würdest du zustimmen?
Boah, ja, ich hätte gedacht, wäre es ein bisschen mehr drin. Also dafür war mir dann doch ein bisschen zu viel Geholze und einfach nur langer Ball nach vorne. Jetzt bin ich mal gespannt, was Edin Dzeko für eine Verletzung hat. Ne? Das ist mit Sicherheit auch nochmal so eine Nummer.
Dann
ja. Aber ich fand es schon ganz witzig, halt auch wie viele Schalker dann auch zu Bosnien gehalten haben und die ganzen Bilder von da und so. Also ne, das ist ja eins von diesen schönen Märchen wie Kap Verden, Curaçao oder auch Bosnien, die das einfach total zelebriert haben. Hätte ein bisschen gewünscht, dass vielleicht noch ein bisschen, also ganz ehrlich, ne, die haben ja in Überzahl, glaube ich. Er hat nicht
Das ist ja dieser Skandal jetzt, dass der Balogun ja wieder jetzt Ding. Ich habe das, unfassbar. Also das Spiel habe ich ja tatsächlich gar nicht so gesehen, weil es war ja auch tief in der Nacht. Und dann habe ich logischerweise auch die rote Karte ewig nicht gesehen, weil es mich dann einfach auch nicht interessiert hat. Ja, okay, die haben jetzt so 10. Und jetzt gestern habe ich halt zum ersten Mal die rote Karte gesehen. Also ich bin ehrlich, ich sehe da wenig Intensität. Es ist jetzt nicht unbedingt eine rote Karte, die man geben muss, finde ich. Aber wenn man eine rote Karte gibt, dann kannst du ihn nicht freisprechen.
Nein, natürlich nicht.
Also das geht halt nicht.
Das ist alles nur noch lächerlich. Die machen sich einfach nur noch lächerlicher.
Ja. Und dass da Trump anruft und so, das hilft alles nicht der Glaubwürdigkeit. Ich glaube, am Ende wird es egal sein, weil die USA werden nicht Weltmeister werden. Aber es hilft halt nicht der Glaubwürdigkeit. Ja, und die Österreicher, Dejan Ljubicic hat natürlich keine Minute gespielt. Ich glaube trotzdem, dass für den cool war, dabei zu sein.
Ja, glaube ich auch.
Auch nice. Schalke kriegt auch ein bisschen Geld, hat sich nicht verletzt. Also wunderbar. Und Nikola Katic, finde ich, hat ein sehr gutes Turnier gespielt. Also,
ja, fand ich auch.
Der hat gezeigt, dass es auf jeden Fall auch für die Bundesliga reichen sollte. Jetzt schauen wir mal, wie lange die jetzt Urlaub haben, die beiden. Ja. Bei Dzeko müssen wir ja schauen, ob man überhaupt kommt. Und wann die dann einsteigen, aber.
Tatsächlich habe ich da noch keine, also das habe ich ehrlich gesagt gestern einfach schlichtweg vergessen, weil viele mich gefragt haben, wann kommen denn die WM-Fahrer zurück? Ich weiß nicht, wie lange die Urlaub haben. Ich würde aber mal schätzen, also bis zum Trainingslager, das heißt 2 Wochen mindestens.
Ja, ich würde sagen, das ist ja auch optimal, dass die dann zum Trainingslager einsteigen. Also ich glaube, da willst du sie dabei haben, aber davor.
Dann hätten sie 3 Wochen Urlaub. Ich glaube, das ist dann auch okay.
Ja, ich denke auch. Ja. Gut, und dann das Letzte, was noch so ein bisschen WM und dann so Übergang schon zu Schalke ist. Du hast in Malle auch Ralf Fährmann getroffen, ein sehr launiges Interview, wer es noch nicht gesehen hat, auf dem YouTube-Kanal von Dirk zu finden oder auch auf skysport.de in Ausschnitten. Dirk, wie war's denn? Er war sehr entspannt, schien
er. Ach ja. Ja, war wirklich sehr entspannt. Also ganz netter, freundlicher, relaxter Typ, der mir halt auch nochmal erzählt hat, warum er eben nicht jetzt noch weiter Torwart ist. Also mit 37 ist er ja eigentlich noch im guten Torwartalter mittlerweile heutzutage.
Ne, ja, gut, wenn man Rosinha anschaut, wenn man Neuer anschaut, vielleicht nicht mehr ganz.
Ja. Aber er sagt auch, nee, das hätte einfach alles nicht gepasst. Er steht da nicht 100% hinter. Man merkt, das sagt er selber auch, dass ihm die Zeit jetzt echt gut getan hat, einfach ein bisschen Abstand zu finden. Dass auch viele Dinge passiert sind hinter den Kulissen, die gar nicht so alle mitbekommen haben, die ihm auch ordentlich zugesetzt haben. Er schreibt ein Buch. Das soll sogar dieses Jahr noch rauskommen. Bin ich sehr gespannt. Da wird der ein oder andere auf Schalke, glaube ich, ich sag mal, nicht so erfreut drüber sein.
Aber glaubst du, dass die auf Schalke so ein bisschen bibbern? Okay, was schreibt der da jetzt rein?
Also im Schalker Fanshop wird es das bestimmt nicht zu kaufen geben, würde ich jetzt mal schätzen. Dafür ist zu viel vorgefallen. Ich hatte schon den Eindruck, dass Ralle eine gewisse Distanz reingebracht hat, auch um seine, ich meine, das ist ja immer so, ne? Du hast immer 2 Seiten und meistens stimmt die Mitte. Und ich denke, Ralle wird da auch gemerkt haben, dass er hier und da vielleicht irgendwas ein bisschen falsch gemacht hat. Aber er war natürlich auch zu der Zeit da, wo Schalke echt auch wie ein Elefant im Porzellanladen zwischenmenschlich unterwegs war. Und von daher wird da einiges an Geschichtchen auf der Straße liegen, ne? Also von Kuchen über Suspendierungen und keine Ahnung was. Also auch die Zeit, also ich meine, ne, dass er dann nicht mehr ins Stadion konnte und durfte und sollte. Und er war seitdem tatsächlich nicht bei keinem einzigen Spiel. Und das finde ich total traurig, wenn das so weit läuft, dass ein ehemaliger Spieler nicht ins Stadion gehen möchte, darf, kann, will, braucht, was auch immer. Sucht's euch aus.
Ja, ich finde, er hat es aber auch ganz gut gesagt. Er hat ja auch nicht vom Verein gesprochen, sondern von einzelnen Leuten,
Personen.
Die dann, die da entscheiden.
Ja, ist aber immer so, ne?
Ja, ich denke, das Schalke von jetzt ist ein anderes Schalke wie das Schalke von vor 2 Jahren, weil einfach die verantwortlichen Positionen einfach mit anderen Leuten besetzt sind. Punkt, Ende aus. Ich bin da bei dir. man kann immer drüber diskutieren, ob du Ex-Spieler vielleicht nicht ins Stadion lässt, wenn es irgendwie nicht gut auseinandergegangen ist. Aber sind wir mal ehrlich, man kann Ralle stehen, wie man will, aber Ralle ist halt nicht irgendein Schalker, ja? Also nicht irgendein Ex-Spieler. Also nochmal, ich sag nicht, dass das in Ordnung ist. Ich sag nur, je nachdem, was da passiert ist und wenn der nur ein halbes Jahr da war, dann kann ich es theoretisch verstehen. Ich würde es nie machen, aber dann kann ich es verstehen. Aber
nein, überhaupt nicht. Du kannst doch nicht jemanden nicht ins Stadion lassen. Also du kannst sagen, du darfst nicht runter in die Kabine oder so, aber du musst dir doch sagen, du kannst halt, also, boah, da bin ich aber komplett raus.
Ich hätte es auch nicht gemacht, aber gut, ist jetzt auch egal. Also wie gesagt, schaut euch das an, ist glaube ich 12 Minuten lang, ist sehr launig. Und
wir haben danach noch ein bisschen länger zusammengesessen, das kann ich auf jeden Fall verraten. Wir haben noch eine Menge zu erzählen.
Ja, denke ich mir. Dann schauen wir mal, was wahrscheinlich über eure Urlaube. Er hat ja auch erzählt, dass er in der Schweiz Skifahren war. Du warst ja
Skifahren
auch
gelernt.
Ja, genau. Du warst ja auch in diversen Orten Urlaub machen. Holland, Malle, Kreuzfahrtschiff.
Und für wen unterbreche ich diesen Urlaub immer? Für euch.
Ja, wenigstens hast du gesagt für euch und nicht für mich, weil das wäre gelogen gewesen. So, und jetzt lass uns endlich zu Schalke kommen. Dirk, gestern Trainingsauftakt, 3704 Fans, habe ich gehört. Erzähl doch mal, wie war's?
Ja, war gut. Also kann man nicht anders sagen. Das machen die Schalker ja schon ganz ordentlich. Ne? Es ist natürlich jetzt so ein Auftakttraining, weil auch viele gesagt haben, was für einen Eindruck hast du? Also beim Auftakttraining gewinnt man keinen Eindruck, sondern das Auftakttraining, das war jetzt zum ersten Mal auf dem Platz nach den Leistungstests. Da geht's darum, sich einmal zu zeigen. Ne? Die Einheit hat, glaube ich, so circa 50 Minuten gedauert. Das waren nur Übungen, um ein bisschen nah an den Fans zu sein, die ja alle relativ nah auch an die Banden konnten. Dann sind die dreimal im Kreis gelaufen, haben ein bisschen 5-2 gespielt und dann hinterher Fußballtennis und das war's. Ne, da kannst du jetzt noch gar nichts sehen, in welche Richtung läuft das. Kann einer was am Ball? Hat er schon mal ein Tor geschossen oder so? Dafür ist so eine Einheit nicht zu gebrauchen. Das war eins. Hallo, wir sind Bundesligist. Hallo, liebe Fans, wir sind wieder da. Und einmal vorher ein schönes Foto gemacht mit den 3 Neuzugängen. Luka Voja zählte auch schon zu. Hat sich da mit Miron dann einmal hingestellt, die 3, und haben ein schönes Foto gemacht. Da haben natürlich alle ein bisschen geguckt, ne? Wer ist der Adamu, wer ist der Tanaka? Ich kann sagen, beim Fußballtennis, wenn ich das richtig gesehen habe, hat Tanaka alle Spiele verloren. Aber der war ganz, ganz, ganz links. Das ist immer so, wenn du gewinnst, darfst du einen weiterrücken. Und ich stand ganz rechts und hätte gerne ein paar Bilder von ihm gemacht, weil es so voll war, kam ich von meinem Platz nicht weg. Und er ist kein Stück näher gekommen. Das heißt eigentlich meistens, dass er nicht gewonnen hat.
Naja, wenn das unser größtes Problem ist bei Satoshi Tanaka, dann werden wir es überlegen. Ganz kurz noch eine Info, vielleicht interessiert es den einen oder anderen, wenn man überlegt, ein Trikot von den Herren zu kaufen. Tanaka, hast du extra drauf geachtet, hat die 13, Adamu hat die 20 und Luka Voja hat die 38.
Genau.
3 Leute sind also neu dazugekommen, 4 Leute war nicht mehr dabei. Ja. Die meisten werden es mitgekriegt haben, aber vielleicht kannst du trotzdem hier noch ein bisschen was dazu sagen.
Ja, also ich glaube, am meisten überrascht ist, oder also am überraschendsten ist eigentlich, dass Thomas Kallas auch in die U23 geht. Ne? Also bei den anderen Spielern, das sind die Leihrückkehrer Wasinski, Salazar und Nut, da ist das jetzt keine Überraschung, weil die auch überhaupt gar keine Aktien bei den Profis haben. Alle 3 Spieler sollen möglichst auch wieder den Verein verlassen. Wenn, dann würden sie wahrscheinlich, wenn es nicht klappt, auch in der U23 bleiben, weil sie eben auch bei den Laien bei Vereinen unterwegs waren, die vom Niveau her halt ungefähr da anzusiedeln sind, wo auch die U23 ist oder vielleicht sogar noch tiefer. Das bringt dir nichts, wenn der Platz so voll ist. Bei Tomasz Kallas ist es ein bisschen anders. Der war natürlich sehr, sehr lange verletzt. Da hätte ich zumindest gedacht, weil auch Miron Muslic den ja in den höchsten Tönen gelobt hat, weil er so einen coolen Humor hat und er mit dem klarkommt und so weiter, dass der zumindest bei den Profis auch mittrainiert und da vielleicht nochmal Fuß fasst. Aber das ist jetzt ein sehr klares Zeichen, dass es für ihn auf Schalke auch nicht weitergeht. Hat nur noch ein Jahr Vertrag, von daher wird es eh schwierig, ihn loszuwerden, vor allem mit der Verletzungshistorie. Hat natürlich auch einen ordentlichen Vertrag. Ich hatte zwischendurch mal immer überlegt, ob man mit dem nicht vielleicht den Vertrag auflösen kann. Könnte mir vorstellen, dass das notfalls am Ende der Vorbereitung auch in die Richtung laufen könnte.
Ja, man wird sehen, es ist natürlich so, dass es halt natürlich jetzt nicht mehr zweite Liga ist, sondern Bundesliga, da ist das Niveau natürlich nochmal höher. Er ist nochmal ein Jahr älter, er war nochmal ein Jahr mehr raus aus der ganzen Sache. Trotzdem hat mich zum Beispiel überrascht und auch bei Twitter gab es da die ein oder andere Meinung dazu, nicht dazu gezählt hat, zu diesen Aussortierten, war Anton Doncor, der ja bei Miron Mustic in der vergangenen Saison ja auch überhaupt keine Rolle gespielt hat, selbst wenn es da einen Engpass gab. Hat dich das auch überrascht?
Ja, also vielleicht halt auch um sein ja im Endeffekt das Produkt, ich formuliere das jetzt mal so, nicht zu beschädigen, weil wenn du natürlich jetzt so einen Spieler aussortierst, den du eigentlich auf jeden Fall abgeben möchtest, der auch von der Leistungsfähigkeit ja zweite Liga spielen kann. Wenn du den jetzt schon in die U23 schiebst, ramponierst du natürlich auch nochmal komplett nicht nur dessen Namen, sondern im Endeffekt auch den Preis. Ne? Vielleicht willst du jetzt nochmal auch in zwei, drei Testspielen Doncor spielen lassen in der zweiten Halbzeit. Kannst jetzt auch nicht alle Leute in die U23 abschieben. A, die sind ja gerade auch im Trainingslager. Also wer die sehen möchte, die haben zum Beispiel am Mittwoch, die sind zurzeit in Billerbeck, spielen die gegen Preußen Münster U23 in ein Testspiel. Kann man vielleicht nochmal ein bisschen gucken gehen. Aber wenn du jetzt einen Anton Doncor in die U23 schiebst, was ist das für ein Zeichen? Klar, an ihn. Du hast nichts bei den Profis zu suchen und wirst auch keine Chance haben. Das wird man ihm aber gesagt haben. Das Problem ist, das Zeichen nach außen ist halt auch, den wollen wir auf gar keinen Fall. Dann ist kein Verein bereit, für Anton Doncor so viel Geld zu bezahlen. Der ist einer der Schwerverdiener. Also für sein Leistungsvermögen auf Schalke wird jetzt durch den Aufstieg, hat er halt auch deutlich mehr verdient. Hat zuletzt auch schon nicht unbedingt durchblicken lassen, dass er auf Geld verzichten möchte mit einem Wechsel. Dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass Anton Doncor wechselt. Das heißt, er wird wahrscheinlich hier auf der Tribüne sitzen.
Ja, für Leute, die uns heute zum ersten Mal hören, also wenn Dirk sagt, der ist nicht bereit, auf Geld zu verzichten, weder Dirk noch ich verurteilen das in irgendeiner Art und Weise.
Jeder den Vertrag steht
ihm, genau, den Vertrag, der Vertrag steht ihm zu. Was ich mir gedacht habe, was auch noch vielleicht ein Grund sein könnte, ist einfach, dadurch, dass wir jetzt Sanchez abgegeben haben, haben wir ja keinen anderen Linksfuß in der Defensive mehr, außer Vitali Becker, weil Jai ist ja auch noch nicht da, falls der überhaupt zurückkommt. Und wenn du dann Vitali auswechseln willst, ja für wen denn? Also wenn du dann trotzdem dann musst du halt auch jetzt speziell für die Testspiele, solange du nicht irgendjemanden hast für die Position, der zumindest einen linken Fuß hat, weil wir haben ja alle gelernt, wir hatten ja auch noch Finn Porat, aber das hat halt so semi gut funktioniert mit dem rechten Fuß. Also das habe ich mir gedacht, das ist vielleicht auch noch ein Grund.
Ja, ja.
Mal sehen, wie es dann am Ende aussieht, wenn der komplette Kader steht. Da könnte man ja da vielleicht ja noch, immer noch Leute. Ja noch
viel Bewegung geben, ne? Also, naja. Übrigens habe ich gerade den Schalker Trainingsplan offen. Also je nachdem, wann ihr unseren Podcast hört, ihr habt diese Woche fast an jedem Tag, nein, Quatsch, ich erzähle Mist, ab morgen, also ab Dienstag, jeden Tag die Chance, die Schalker zu sehen. Jedes Training, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag ist öffentlich.
Ja. Umso erstaunlicher. Gut, ich weiß nicht, wie viele Leute das gewusst haben und vielleicht auch schon vorher angereist sind, dass trotzdem so viele am ersten Tag da waren, aber gut, da weißt du halt, da kriegst du halt auch ein Autogramm, am zweiten wird's halt vielleicht schwieriger, sei es drum. Gut, und dann haben wir noch Das ist geil rund um den Trainingsauftakt, weil du warst sehr angetan, du hast es gegen Ende der letzten Saison kritisiert, dieses Mal fandst du die Organisation deutlich, deutlich besser.
Also das war im letzten Jahr beim Auftakttraining ähnlich. Ich fand es jetzt fast noch besser organisiert, weil Essen, Trinken sowieso gibt's ja nicht mehr. Früher war halt immer so ein Bütchen da, das macht einfach das lohnt sich halt nicht. Aber jetzt gestern war Essen, Trinken da, hätte ruhig ein bisschen mehr sein können, hat man schon recht lange gestanden. Trotzdem war es ordentlich organisiert. Es war klar, das Training wird kurz sein, aber ihr kommt nah dran. Deswegen nicht im Parkstadion, sondern auf den Trainingsplätzen, wo die Fans an die Banden können. Und dann haben die Jungs das auch super gemacht, haben dann da ihr 5 gegen 2 im Endeffekt zwischen den Fans gespielt. Und hinterher waren Zelte aufgebaut, damit die Jungs sitzen können, nicht in der Sonne dann da einmal komplett rumlaufen, sondern die Jungs haben sich im Endeffekt wie beim Schalke-Tag alle in so auf so lange Bierbänke gesetzt. Und jeder Fan, wirklich jeder Fan, hat Autogramme bekommen. Was ich gut fand, auch gestern dann gesagt, jetzt heute gibt's ausnahmsweise mal keine Fotos, damit jeder ein Autogramm bekommt, und gefühlt stand auch jeder in dieser Schlange. Die ging wirklich einmal um den ganzen Trainingsplatz rum. Völlig irre. Aber du hast halt von jedem ein Autogramm gekriegt. Überragend organisiert, fand ich super. Ne, Das gibt's, glaube ich, fast nirgendwo anders. Ich würde mich fast festlegen, das gibt nirgendwo anders.
Also generell 3.500 oder mehr als 3.500 beim Aufsteiger ist schon krass. Die wichtig wird halt natürlich sein, da werden wir die nächsten Wochen natürlich auch noch öfter drüber reden, diese Euphorie natürlich am Leben zu erhalten, möglichst in die ersten Spiele. Und dann sind wir schon beim nächsten Punkt, nämlich beim Spielplan. Der ist nämlich auch rausgekommen in der vergangenen Woche. Und zwar das erste, also man startet beim FC Augsburg. Und hat dann das erste Spiel, Heimspiel gegen den FC Bayern. Ja, natürlich suboptimal, da ist man schon in Augsburg ein bisschen unter Druck. Und die weiteren Spiele sind dann Union und Elversberg, bevor ja dann diese XXL-Länderspielpause kommt. Dirk, aus den 4 Spielen, was würdest du tippen, wie viele Punkte holt Schalke? Oder andersrum, wie viele Punkte sollte Schalke holen, damit man die Euphorie am Leben hält vielleicht?
5, 4, 5. Hätte ich jetzt mal gesagt. Also ich finde, also ein Heimspiel wäre natürlich schon schöner gewesen zum Start. Augsburg ist, wenn man jetzt so die Historie sich anschaut, ist es gar nicht so schlimm. Haben natürlich alle dieses 3:0 im Kopf mit Kees van Wonderen im Pokal. Aber ich habe tatsächlich geguckt, die 6 Bundesligaspiele davor hat Schalke 4-mal unentschieden gespielt und 2-mal gewonnen in Augsburg. Das hatte ich anders im Hinterkopf. Ich finde immer Augsburg total unangenehm. Also das ist ein Verein, der hat irgendwie in der Bundesliga so in meinem Kopf... zähle ich den ziemlich spät auf, wenn ich Bundesliga-Vereine aufzählen soll. Ich glaube, das ist recht ungemütlich, da zu spielen. Die waren, glaube ich, die letzten Jahre auch ziemlich heimstark immer mal zwischendurch. Ne? Hatten immer so Phasen, wo sie zu Hause echt auch gut performt haben. Finde ich, ja, ich sag mal, es ist jetzt kein totaler Kack-Start, aber ich finde es jetzt auch kein Super-Start. Heimspiel gegen die Bayern, boah, können wir diskutieren. Ne? Wann kriegst du die Bayern, wann ist es sinnvoll, wann nicht? Ich glaube, Schalke hat diese Saison einfach keine Chance gegen die Bayern. Das heißt, da wirst du verlieren. Und dann in Union und zu Hause gegen Elversberg. Also wenn man in Augsburg irgendwie einen Punkt holt, in Union irgendwie einen Punkt holt und das Heimspiel gegen Elversberg irgendwie gewinnt, wäre ich sehr, sehr, sehr zufrieden.
Ja, sehe ich ähnlich. Es ist ja auch ein Wiedersehen mit unserem einzigen Trainer in der Geschichte, der es geschafft hat der kein Interimstrainer war, sondern Trainer, der kein einziges Ligaspiel gewonnen hat. Manuel Baum macht aber dort einen ganz guten Job, nachdem die ja Sandro Wagner, da hat er ja gar nicht funktioniert und der hat die ja noch, ich weiß gar nicht, dann auf jeden Fall auf einen einstelligen Tabellenplatz geführt und die haben ja dann tatsächlich sogar noch an Platz 7 geschnuppert. Ja, ich glaube, es ist unangenehm. Ich hätte auch gesagt, also das Optimale wären 7 Punkte, weil ich glaube nicht, dass man 9 holt. 7 wäre schon richtig gut, halte ich auch für schwierig. Ich würde auch sagen, 4 wäre okay, 5 wäre gut. Und ja. Und die Bayern, es ist halt so, es hätte halt schlimmer kommen können. Ich glaube, es ist schlimmer, wenn du die Bayern irgendwie am 8. Spieltag bekommst oder am 9., wenn die so mittendrin sind und voll im Saft stehen. Ich glaube, das Einzige, was dir halt hilft, ist, wenn du die Bayern praktisch hinten raus bekommst, weil du dann in der Rückrunde vielleicht eine Chance hast, die zu schlagen, wenn die schon Meister sind und dann vielleicht mit der B11 spielen, weil sie sich auf die Champions League konzentrieren. Das ist die einzige Chance, wo ich sehe. Aber das ist irgendwie Schalke halt nie vergönnt. Ich glaube, Schalke trifft immer an den ersten 4, 5 Spieltagen auf die Bayern. Ja. Also solange ich mich erinnern kann. Jetzt schauen wir mal.
Ja. Ist ja auch lustig. Nee, also ich fand es ganz lustig, dass dieser Fake-Spielplan, der dann zwischendurch im Internet war, dass der sogar gar nicht so schräg lag mit seinem ersten Heimspiel. Ne? Die hatten ja gesagt, also auf diesem Fake-Ding, also für alle, die es nicht gesehen haben, irgendwer hatte bei X einen quasi Spielplan, einen Desktop abfotografiert, wo der angebliche Spielplan schon geleakt wurde. Da waren aber sehr, da hätte Schalke am ersten Spieltag zu Hause gegen Bayern gespielt. Nordderby war, glaube ich, auch an dem Spieltag. Also so beim genaueren Hinsehen hat man schon gesehen, okay, da hat wieder irgendeiner, warum
aber
auch immer.
Aber wäre das nicht in München gewesen?
Ja, genau. Ja, aber zumindest lagen, also waren sie nah dran. Halt, ja. Waren sie nah dran.
Genau. Aber das hätte ich übrigens gar nicht so schlimm gefunden, wenn du mit einem Heimspiel gestartet wärst und dann in München spielst. Da bist du zwar zu Hause auch unter Druck, aber naja, sind wir ehrlich, hast du ja halt noch mehr Chancen, was zu holen. Und in München, ja gut, whatever, aber naja, ist jetzt auch egal. Man muss es eh so nehmen. Was ist so dein Eindruck so über den, wenn wir jetzt nicht en Detail durchgehen, aber hast du ja auch den kompletten Spielplan mal angeschaut. Ja. Wie findest du den?
Für Fans natürlich irgendwie ein bisschen kacke, dass Hamburg wieder im Dezember ist. Also das ist halt echt so eins der Auswärtsspiele, wo ja wirklich hier alle drauf hinfiebern, weil ganz Gelsenkirchen gefühlt dann in Hamburg ist. Das ist natürlich im Dezember jetzt nicht so geil, wie als wenn du noch mit einem kurzen T-Shirt da irgendwie auf einer Barkasse sitzen kannst. Fand ich jetzt irgendwie nicht so cool. Also es sind halt so die stimmungsreichen Auswärtsspiele, hast du halt, ne, mit Hamburg und Köln beide sofort in der Hinrunde auswärts. Finde ich ein bisschen schade, hätte ich gerne ein bisschen aus Fansicht ein bisschen getauscht gehabt. Derby so mittendrin, finde ich okay. Ne, erst Heimspiel finde ich auch okay übrigens. Ganz ehrlich, also es ist jetzt nicht so, dass du halt so irgendwie so fünf Kracher direkt hinter irgendwo so eine, dass du so eine Phase hast, wo du einfach mal sagst so, boah, kacke, in den vier Wochen gehen wir vermutlich mit null Punkten durch. So einen Abschnitt hat man jetzt nicht, ne?
Genau, also das ist auch mein Eindruck. Also du hast jetzt nicht so einen krass unausgewogenen Spielplan. Du hast immer mal wieder Spiele, wo du denkst, oh, da wird's schwierig, und dann hast du, aber dann folgen auch relativ schnell auch wieder Spiele, wo du denkst, ja gut, da kann man ein bisschen was holen. Also ich hatte den Eindruck, dass Schalke in der Vergangenheit auch schon deutlich schlimmere Spielpläne hatte. Und ich denke auch, man kann damit zufrieden sein. Geht's besser? Bestimmt. Geht's schlechter? Definitiv. Also von daher, am Ende ist es ja eh diese Weisheit, ja, man muss es eh so nehmen, wie es kommt, ist natürlich trotzdem, ja, ein bisschen verfälscht, aber ich finde es jetzt echt okay. Was wir beide nicht so toll fanden am Spielplan, hat gar nichts jetzt mit dem Spielplan an sich zu tun, das ist unser, das geht gar nicht. Du hast dich da auch sehr, naja, sehr, also vier ist ein bisschen zu viel, aber du hast dich da auch so ein bisschen, hast ein bisschen den Kopf geschüttelt, und dadurch, dass jetzt bei Schalke alles noch sehr positiv ist, ist das unser, das geht gar nicht. Was hat's damit auf sich, was meinen wir?
Also dieses Spiele-Geleake mit irgendwelchen Schnitzeljagden und so, sorry, ey, da bin ich raus. Warum wird das Derby, also warum wird das montags bekannt gegeben? Also mal ganz davon ab, was ist auch, also ich verstehe das auch gar nicht. Klar weißt du dann, wann das Derby ist, und das ist so das Erste, wo man so auf dem Spielplan drauf guckt. Aber was machst du mit dieser Information? Also warum? Das ist so, ey, schließ sie mir nicht. Und dann irgendwann wurde am zweiten Tag wurde irgendwo Leverkusen gegen Elvers, war das nicht sogar irgendwie Leverkusen gegen Elversberg geleakt?
Ja, das ist irgendwie sowas, was dachten, kein so Mensch ganz,
ey, ja, ey, also was macht ihr da? Das finde ich halt total, also das fand ich total dämlich, überflüssig, und keine Ahnung, wen du damit erreichen willst und was du, also was willst du damit erreichen? Das erschließt sich mir nicht. Noch mehr Bock machen auf die Spielplanverkündung, ja, okay. Aber also, wenn das die Intention war, hat's bei mir nicht gezündet.
Ja.
Ganz okay. Ich habe nur gedacht, was ist das für ein Scheiß? Aber es haben ja irgendwie Leute mitgemacht. Ich habe dann irgendwelche Bilder gesehen, wie die dann losgerannt sind, um da diesen Umschlag zu holen. Boah, weiß ich nicht so ganz, ey. Also, jetzt sind wir dann irgendwann so weit, dass dann irgendwelche Kindergartenkinder die Begegnung würfeln dürfen oder was auch immer. Ich weiß es nicht.
Ja, vielleicht sind wir auch schon in einem Alter, wo wir sagen, das ist einfach albern. Vielleicht macht's halt irgendwie kleinen Kindern oder Jugendlichen noch mehr Spaß. Also gerne auch eure Meinung hier unter das Video bei YouTube oder Spotify oder wo auch immer. Wenn ihr es anders seht, oder schreibt uns an bei Instagram oder Twitter. Vielleicht sind wir da irgendwie auf dem Holzweg. Ich fand's auch albern. Ich fand es auch albern. Da sind wir nochmal ganz kurz bei der Nationalmannschaft, dass man ja diese Videos da vorher auch vom DFB vorher geleakt hat oder so. Fand ich dann auch irgendwie so, ja, was soll das?
Also ich
dominiere halt den ganzen Kader, veröffentliche den ganzen Spielplan und fertig. Da freut man sich auch auf diesen Moment viel mehr, ja, weil man weiß, okay, 14 Uhr ist es da und da zu sehen, fertig, und dann mache ich da an und komme mir dann den ganzen Spielplan an.
Ja, wobei ich einmal damals diese Nominierung ganz nett fand, wo ganz süß fand, wo dann irgendwie so, keine Ahnung, Einnahme in der Tagesschau, Einnahme hat die Kehrmaschine.
Ja, das war bei der EM, aber das fand ich gut gemacht, aber die Idee dahinter ist für mich dieselbe. Ja, das hat mir auch nicht viel gegeben.
Aber eine Kackidee kann man ja durch eine schöne Umsetzung schöner machen. Und das diesmal war es eine Kackidee und Kack umgesetzt. Und das ist dann Kacke mal Kacke, ist halt doppelt Kacke. Also dementsprechend.
Nee, Kacke mal Kacke ist Kacke im Quadrat.
Ah, okay, alles klar. Ja, gut, hast recht. Das ist dann Kacke im Quadrat, lieber DFB und liebe DFL. Das Einzige, was nicht Kacke im Quadrat ist, dass Schalke die Saison nicht mit einem Auswärtsspiel beendet, sondern mit einem Heimspiel. Ne? Das ist ja auch noch ganz gut.
Ja, wir werden sehen. Ich meine, Also wenn man sich die Marktwerte jetzt aktuell anschaut, ist halt Schalke relativ deutlich 16. Also schon relativ deutlich Abstand nach oben. Aber Marktwerte sind für mich eh eigentlich Schall und Rauch. Ja, weil zum Beispiel, ein Ausschieß oder auch andere Spieler, die sind halt noch auf Zweitliganiveau verankert. Und ich denke, wenn die jetzt einigermaßen...
Der Marktwert des Trainers ist ja auch nicht mit drin.
Der ist auch nicht mit drin, da hoffen wir ja auch noch viel. ich denke, und die Kader stehen ja auch nicht. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Jetzt zum Beispiel, wir hatten, ich glaube, das war im letzten Podcast vor 2 Wochen haben wir ja auch mal drüber besprochen, welche Teams sind denn da so auf Augenhöhe. Jetzt sehe ich zum Beispiel Köln, dass Elmala nach wie vor weg will und Kaminski, das waren ja ihre 2 überragenden Offensivspieler. Kaminski steht jetzt vorm Wechsel nach Benfica. Klar, die kriegen auch 20 Millionen oder 15 Millionen oder wie viel auch immer. Aber da muss er erstmal jemanden holen, der halt auch wieder diese Scorerpunkte garantiert. Und wenn Elmala auch noch geht, dann ist Köln natürlich auch ganz anders einzuschätzen als mit Elmala. Von daher, es ist wie es ist. Jetzt schauen wir einfach mal. Aber das ist dann unsere 3 Cent zum, oder wie sagen wir das? 5 Cent, 1 Cent, zum Spielplan.
Pfennige.
Jetzt kommen wir aber zu dem wahrscheinlich, wo die meisten Leute wahrscheinlich eingeschaltet haben, nämlich zu Transfergerüchten. Lass uns erstmal mit Zugängen oder möglichen Zugängen oder Vertragsverlängerungen anfangen. Es gab, sag ich mal, ein bisschen Verwirrung bei Junior Dina Ebimbe, weil ein Transfer-Experte aus Frankfurt, möglicherweise haben es auch noch andere, ich habe es nicht gesehen, gemeldet hat, das ist alles auf einem guten Weg, mögliches Modell 1,2 Millionen und Weiterverkaufsbeteiligung. Da hast du ja schon auch in den sozialen Netzwerken und auch bei Sky Sport News deutlich defensiver agiert. Erzähl mal den Fans, unseren Zuhörern draußen, wie dein Stand ist und warum dein Stand so ist.
Also, dass Schalke sich mit Ebimbe einig ist eigentlich, also Verein und Spieler, das haben wir ja schon vor ein paar Wochen gemeldet. Das ist halt auch so. Der Spieler würde gerne zu Schalke gehen, würde gerne zu Miron Muslic gehen. Das Riesenproblem ist weiterhin das Finanzielle. Denn Eintracht Frankfurt hat ganz andere Vorstellungen als Schalke 04. Und da hat auch bisher keine wirkliche Annäherung stattgefunden. Also Schalke kann und möchte und wird nicht mehr als, ich sag mal, rund 1 Million Euro für Ebimbe ausgeben können. Das ist weit von dem entfernt, was der Eintracht Frankfurt möchte. Und es hat auch nach meinen Informationen zeitnah in den letzten Tagen und auch jetzt kein Gespräch stattgefunden oder ist geplant. Das heißt, diese Meldung aus Hessen, dass Frankfurt da so weit in seinen Forderungen, die Ursprungsforderung von Frankfurt lag nämlich bei rund 3 Millionen Euro, dass man so weit Schalke entgegenkommt, davon ist hier in Gelsenkirchen nichts angekommen. Und wie gesagt, unsere Information ist, dass beide Vereine gar nicht miteinander gesprochen haben. Deswegen, nach meinen Informationen ist es alles andere als eine zeitnahe Einigung aktuell abzusehen. Ganz im Gegenteil. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass dieser Vorstoß aus Frankfurt ein bisschen beratergesteuert ist oder vielleicht sogar vom Verein forciert wurde, um Ebimbe nochmal ins Schaufenster zu stellen. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass andere Vereine da deutlich weiter vor Schalke liegen, obwohl der Spieler halt gerne zu Schalke gehen wollen würde.
Ja, nur mal klarzustellen, alles, was Dirk gerade gesagt hat, ist Stand jetzt. Es heißt nicht, dass Ebimbe nicht am Ende doch zu Schalke kommt. Das ist natürlich möglich, weil wer kann absehen, wie die Vereine, ob die sich in einer Woche oder in 4 Tagen oder morgen unterhalten. Das ist nur Stand jetzt. Es gab halt so viel Verwirrung, weil ja zum Beispiel auch die Kollegen der WAZ genau dieses Zitat drin hatten, ist auf einem guten Weg, aber eben nicht, dass sie ihre eigene Info verkauft haben, sondern eben geschrieben haben, relativ deutlich, aus Frankfurt ist zu hören. Und deswegen haben ja schon viele auch gedacht, boah, das ist jetzt kurz vorm Vollzug. Das ist jetzt nicht so. heißt nicht, dass es nicht so sein kann, aber du würdest es heute eher, Stand jetzt, eher als unwahrscheinlich bezeichnen.
Ja, weil also dafür hätte dann schon mehr passieren müssen. Und ich habe den Eindruck, dass Frankfurt diese Personalie gerne zeitnah geregelt haben wollen würde. Und ich glaube, der Spieler auch gerne. Das Problem ist ja, dass da mehrere Parteien immer mit bei so einem Transfer involviert sind. Und heutzutage, das ist jetzt das Problem, was du auch gerade ansprichst, ist ja aufgrund der sozialen Netzwerke, vor allem in X, wird teilweise falsch zitiert. Und auch gerne falsch verstanden. Also ich kriege das immer mit, wenn Fans dann, wenn ich sag, ist jetzt eher unwahrscheinlich, dann heißt nicht, Schlamann sagt, findet nicht statt. Das stimmt ja nicht, ne? Also ich lasse mir mittlerweile bei Transfers eigentlich immer irgendwie eine Tür offen, weil halt da nochmal immer was reinkommen kann, ne? Es muss ein Dominostein irgendwo fallen, dann ist vielleicht doch ein bisschen mehr Geld da oder Muslic sagt, ich will den auf jeden Fall, wie können wir es machen? Dann kommt plötzlich der SV Havel so um die Ecke und sagt, alles klar, ich kaufe Anton Donkor für 6 Tanakas, dann hast du plötzlich die Kohle wieder. Ich dachte mir, den bringe ich heute nochmal so richtig schön für alle,
Ja, kommt raus aus dem Keller.
Der Schlamann wieder hier den Tanaka gebracht.
Ich hab's mir extra verkniffen bisher.
Ja, ich mach das jetzt zwischendurch, streue ich das immer mal wieder ein, um so einen kleinen Triggerpoint zu setzen. Also das ist dann das Problem, dass das dann so hochgeschaukelt wird. Das hat so ein bisschen stille Postcharakter. Ne, dann hat einer was gehört, so ein Abschreibeportal, die dann einfach immer alles so kopieren, die... Also manche können das mittlerweile richtig gut, bei anderen ist es eben immer noch so, dass die, dass so ein bisschen sehr viel Interpretation bei den Zitaten mit dabei ist und dann kriegt das immer eine Welle. Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber also meine Informationen sind, hat keine Gespräche stattgefunden. Die Information, die aus Frankfurt ins Netz gespült wurde, dass man kurz vor einer Einigung ist, kann ich so nicht bestätigen. Ganz im Gegenteil, ich kann da eigentlich sagen, dass das nicht stimmt. Das war Stand gestern.
Ja, so, also ich finde das auch immer ganz schlimm, wenn Leute eine Meldung lesen und einfach das lesen, was sie lesen wollen. Also ich habe mich da gestern auch mit 2 Usern bei X, also wirklich...
Hat man gar nicht mitgekriegt.
Ja, eine Stunde lang diskutiert. Ich habe denen sogar einen Screenshot von dem WhatsApp-Artikel reingeschrieben und dann schreiben die mir zurück, ja, da steht doch, dass es auf einem guten Weg ist. Dann denke ich mir, meine Güte, also... Klar, ich bin Journalist, ich muss natürlich das Business ein bisschen mehr verstehen wie ein x-normaler Fan. Alles okay, aber so ein bisschen verstehen. Also die beiden, fühlt euch nicht angegriffen, aber das habe ich halt. Also irgendwann habe ich dann gedacht, boah ey, und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, dann glaubt einfach, was ihr wollt. Jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Es wäre aus meiner Sicht ein passender Transfer. Ob es funktioniert, wird man dann sehen. Und dann kommen wir zu einem nächsten passenden Transfer, nämlich in Brighton ist auch ein bisschen was passiert. Also erstmal bei uns ist ja auch was passiert auf Schalke, nämlich dazu kommen wir nachher noch. Felipe Sanchez ist jetzt offiziell weg. Da zu den Details kommen wir nachher nochmal. Aber Brighton hat auch einen neuen Innenverteidiger. Gut, die haben auch einen Innenverteidiger verloren, aber die haben jetzt hier den ehemaligen Hamburger oder werden den, ich weiß noch nicht, ob es fix ist, aber alle melden, dass es fix ist. Vuskovic haben die jetzt verpflichtet für etwas über 50 Millionen. Dadurch wird natürlich ein Abgang von Igor etwas wahrscheinlicher, würde man meinen. Allerdings, was ist da so gerade der Stand und wie versucht Schalke da den Engländern den Deal vielleicht ein bisschen schmackhafter zu machen, als es vielleicht ist?
Also nach Sky-Informationen ist das so, dass bei dem Transfer deutlich mehr möglich sein könnte. Igor war bis gestern im Urlaub. Heute ist Trainingsauftakt, also heute Montag ist Trainingsauftakt in Brighton und dann wird nach unseren Informationen der Spieler das Gespräch suchen mit dem Verein, denn der Spieler will tatsächlich zu Schalke 04, will zu Miron Muslic, will hier neu Fuß fassen. Das ist in Brighton ja nicht so richtig gelungen. Er will Spielpraxis haben, er will sich auf den Präsentierteller stellen und das, also dem Spieler schwebt vor, dass man das so macht, dass er zu Schalke wechselt, nach Schalke ausgeliehen wird, ohne Kaufoption, um dort seinen Marktwert wieder zu steigern, damit Brighton im kommenden Jahr, im kommenden Sommer ihn für gewinnbringend verkaufen kann. Das wäre bei einer Option, die Schalke hätte, nicht möglich, weil du dann als Verein natürlich eine gewisse Fessel hast, dass du erstmal mit dem Verein sprechen, also dass sie Brighton dann erst mit Schalke sprechen müsste. Brighton ist da ziemlich gesprächsbereit gewesen in den letzten Wochen. Die Verhandlungen ziehen sich ja jetzt nach unseren Informationen schon seit 3-4 Wochen hin. Also da ist auf jeden Fall viel, viel mehr Bewegung drin, viel mehr möglich. Schalke war auch schon im engen Austausch mit allen Seiten. Allerdings mit Brighton die finalen Gespräche, oder wenn wir sagen könnten, jetzt geht's wirklich um die Wurst, die haben auch noch nicht stattgefunden. Da hoffte man jetzt so ein bisschen drauf, dass der Spieler vielleicht ein bisschen was in Brighton bewegen kann. Aber grundsätzlich sind die sehr bereit, ihn abzugeben. Er möchte nach Schalke. Die haben keine Kohle, deswegen eine Laie ohne Option ist da im Gespräch. Kann man sich drüber streiten? Ist das gut, einen Spieler nur für ein Jahr auszuleihen? Ich sag, es geht ausschließlich um den Klassenerhalt. Ein Spieler dieser Klasse könnte dir einfach extrem helfen und dann ist es egal, ob du hinter eine Option hast oder nicht.
Ja, sehe ich auch so. Also klar, natürlich mit Option ist es immer besser, weil du dann noch die Hand eben drauf hast. Wenn es funktioniert, kannst du ihn ziehen, wenn du das Geld hast. Eine Kaufpflicht ist ja in die andere Richtung dann das Problem, dass selbst wenn er nicht funktioniert, du ihn dann kaufen musst. Und ohne Option heißt ja nicht, dass man dann komplett chancenlos ist. Ja, also es wird halt schwieriger, aber wie du sagst, das primäre Ziel, es bringt natürlich nichts, auf 27, 28 zu schauen, bevor man 26, 27 absolviert hat und in der Liga bleibt. Also von daher, finde ich, kann das schon Sinn ergeben. Jetzt wird man sehen. Ich finde halt hier auch faszinierend, dass man schon so lange in Gesprächen ist. Also das zeigt auch schon, dass man den Spieler unbedingt will. Das zeigt man natürlich dem Spieler selbst auch. Jetzt schauen wir mal auch hier, wie es dann ausgeht. Du wolltest noch
das,
was sagen?
Ja, wir haben das ja schon mal beim letzten Mal besprochen, Robert. Also du siehst halt schon, die Schalker wollen halt in der Innenverteidigung auf jeden Fall was weg. Wenn du so einen Spieler holst, dann wird der spielen. Das heißt, einer von denen, die da sind, wird nicht spielen. Also es wird auf jeden Fall interessant, weil wenn du den jetzt holst und so in den investierst, dann wirst du dem auch gesagt haben, wahrscheinlich, also sie werden den Trainer nicht vorgreifen, aber wenn du hier hinkommst, dann ist eine große Chance da, dass du zockst.
Ja, hast du zumindest am Anfang halt mal einen Vorteil gegenüber den anderen, klar. Ich bin da auch gespannt, wen es dann erwischt. Ich meine, die Position hat in der Hinrunde, die linke Innenverteidigerposition hat ja Hasan Kurucay, der hat aber eigentlich eine richtig gute Saison gespielt, ist halt Rechtsfuß. Aber der hat natürlich auch nur noch ein Jahr Vertrag, darf man auch nicht vergessen. Bislang, was du auch gesagt hast, gibt es da noch keine Gespräche. Also wer weiß.
Vielleicht plant der Trainer den irgendwo anders ein. Kann der auch woanders spielen? Ich habe das gar nicht.
Vielleicht auf der 6, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also
das wäre dann eine Idee, weißt du?
Hätte, ja, aber gut, er kann natürlich auch auf der rechten Innenverteidigerposition spielen, wenn du mit Becker weiterhin rechts planst. Aber dann wäre halt Ayhan raus. Das fände ich auch schade, weil da sehe ich noch das größere Entwicklungspotenzial. Vielleicht erwischt am Ende auch Katic in der Mitte. Ich glaub's nicht, weil warum? Ich glaube, dann den will Muslic haben, A, wegen der Kopfballstärke, B, wegen den Leader-Qualitäten. Und ich bin da auch gespannt. Bei Kurucay fand ich auch interessant, dass der ja schon vor Trainingsauftakt auf Schalke war. Da gab es ja Bilder. Ja. Also der sieht
der
wahrscheinlich
auch
was da. Genau. Also so war mein Gedanke auch. Okay, der denkt sich, okay, ihr wollt da jemanden für meine Position haben. Mit meinem Vertrag geht's auch nicht richtig weiter. Dann mache ich halt ein bisschen extra. Finde ich aber halt genau die richtige Einstellung. Genau sowas brauchst du. Leute, die dann halt merken, könnte eng werden, dann gebe ich extra Gas, ja. Und der weiß natürlich auch, der war auch, darf man nicht vergessen, bevor der zu uns kam, vereinslos. Also der weiß auch, wie es etwa ist, wenn man etwas weiter unten ist in der Karriere. Also von daher finde ich das richtig, richtig gut.
Sehr spannend.
Genau, absolut. Schauen wir mal, wie es hier passiert. Da könnte aber schneller was passieren, stand jetzt, als bei Ebimbe. Hoffen wir mal. So, und dann gab es auch noch eine Vertragsverlängerung von Sofiane Elfausi. Da haben ja einige geschrieben, die wichtigste Vertragsverlängerung seit Gott weiß wann. Da habe ich ein bisschen mit den Stirn gerunzelt, weil ich dachte mir, ja, ich finde das mega, dass der verlängert. Ich finde das super, dass Schalke den belohnt. Und er hat ja jetzt auch Vertrag bis 2030 ohne Ausstiegsklausel. Das Problem an der ganzen Sache ist, er hatte davor Vertrag bis 2029 ohne Ausstiegsklausel. Also da ist jetzt, glaube ich, am Marktwert oder an der Verhandlungsposition, also hat man natürlich verbessert, aber jetzt nicht um Welten. Trotzdem super Sache für ihn. Man darf ihn übrigens nicht vergessen, gell? Der war vor 2 Jahren dritte Liga, aber der war vor 3 Jahren noch Regionalliga. Das heißt, der Junge hat von dritter Liga in die von Regionalliga in die dritte Liga, von dritte in die zweite und jetzt erste Liga. Der hat seit 3 Jahren überspringt er ständig eine Liga. Sag was zu ihm.
Auch Schecks.
Ja, aber ja, auch verdient.
Also das wird ja, ja, nein, genau. Leistung muss belohnt werden und das ist in diesem Fall einfach auch der Grund der Vertragsverlängerung, um A, seinen Marktwert auch nochmal zu erhöhen um ihn zu belohnen. Er wird eine Anpassung natürlich bekommen, was die Gehaltsstruktur angeht. Ist nicht in den Sphären von Loris Karius unterwegs, aber auf einem guten Weg dahin. Und das war ganz wichtig, da auch keine Klausel drin zu haben. Überragend verhandelt. Also ganz ehrlich, hätte ich nie gedacht, dass das ohne Klausel geht. Ist ein klares und ein starkes Zeichen, weil ja da die Gerüchte immer wieder aufgekommen sind, dass diverse Clubs an ihm dran sind. Das wird auch weiterhin so bleiben, wenn er weiterhin so spielt. Und Schalke wird mit dem Jungen A, sportlich in diesem Jahr hoffe ich viel Spaß haben. Und dann wird sich ein Verkauf von Sofiane El Fawzi auch extremst lohnen. Und das ist ja genau das Modell, was Schalke fahren muss und fährt. Und das absolute Erfolgsgeschichte. Super Typ. Bin mal gespannt, ob der Sprung jetzt auch für ihn so reibungslos funktioniert wie bisher. Wird eine Herausforderung, aber der ist so ehrgeizig, dass das, glaube ich, eine ganz gute Chance hat, dass das funktioniert.
Glaube ich auch. Übrigens, also auch wenn Leute jetzt da fragen, spielt ihr jetzt definitiv nächste Saison auf Schalke? Nein, definitiv ist gar nicht, nur weil er einen Vertrag verlängert hat. Ja. Wenn morgen irgendein Engländer kommt und bietet, weiß ich nicht, 20 Millionen oder 25 Millionen, dann wird Schalke da sicherlich nachdenken. Heißt nicht, dass sie ihn verkaufen, aber es ist, denn, also da ist nicht so wie bei den Amis so ein No-Trade-Clause oder so. Und wie du ja auch sagst, ich glaube, dass man das ohne Ausstiegsklausel verlängern konnte, hat auch, glaube ich, auf Schalke die Leute stolz gemacht, weil man das ja extra in die Pressemitteilung reingeschrieben hat. Das macht man jetzt auch nicht jedes Mal, würde ich mal
sagen. Aber wir haben es vorher ja auch schon alle groß berichtet. Trotzdem hast du recht, ist das eher ungewöhnlich, aber auch da, ganz ehrlich, da kannst du damit darf man sich auch dann schmücken.
Absolut. Ist ja auch, wie du sagst, ist ja auch, es ist nur um ein Jahr, aber trotzdem. Ja. Also wenn, gute Sache. Er hätte ja auch sagen können, nee, boah, klar, man ist, also er profitiert ja auch davon, ist halt die Win-Win-Situation. Ja. Alle Beteiligten super gelaufen. So, und dann haben wir ja noch den Kollegen Ausschieß und der hat ja einen Social Media Post gesetzt, wo du mir dann den geschickt hast und dann so, ich will nicht sagen aufgeregt, aber gemeint hast, ob das was zu bedeuten hat. Und ich habe zuerst gar nicht verstanden, was du willst, weil ich das einfach nur so verstanden habe, dass der jetzt sich auf die neue Saison vorbereitet. Du hast das so ein bisschen als...
Was stand da? New Chapter oder sowas? Nee, oder
New
was
Chapter 26, 27
Also
oder Get Ready. Und du hast das so verstanden, dass das irgendwie so bedeutet, der verlängert auch den Vertrag. Wie ist bei Adil Ausschieß so ein bisschen der Stand für die Leute, die es jetzt nicht gehört haben?
Genau, wir hatten ja vor ein paar Wochen schon gemeldet, dass Schalke auch gerne so den Vertrag verlängern würde. Also Schalke hat eine Klausel drin, der Vertrag wird sich automatisch verlängern. Ne? Aber Schalke war trotzdem in Gesprächen oder ist noch in Gesprächen mit ihm dementsprechend, weil man auch da sagt, ey, das muss man belohnen, diese Leistung, die er abgerufen hat und die er wirklich kontinuierlich abgerufen hat, dem wollen wir entgegenkommen und dann einfach quasi von uns aus auch zeigen, ey, wir honorieren das und verlängern den Vertrag nicht via Klausel, sondern wir machen das so. Na, das ist bisher nicht passiert, kann mehrere Gründe haben, kann ich dir tatsächlich aktuell nicht sagen, wie da der aktuelle Stand ist. Ich dachte, dieser Post sei ein Hinweis darauf, dass das zeitnah passiert. Muss ich gestehen, habe ich gestern aber auch ehrlich gesagt total verpennt, da nochmal nachzufragen beim Trainingsauftakt. Aber ich bleib dran.
Du bist ja jetzt auch durch mit den ganzen Urlauben. Das heißt, jetzt kannst du ja auch öfter auf Schalke nachfragen.
Ich mache ja noch Urlaub im Trainingslager.
Ja, genau. Stimmt. Alter Schwede, meine Güte, Dirk. Also der Punkt ist ja der bei Ausschieß, ist, glaube ich, das Modell, das Schalke vorschwebt, dasselbe wie bei El Fawzi. Ja. Wenn man die 2 Jahre draufsetzt, hat der Vertrag bis 29, genau wie Sofiane El Fawzi, und dann will verlängern, wahrscheinlich um ein Jahr mit Gehaltserhöhung und dann hoffentlich ohne Ausstiegsklausel. Jetzt schauen wir einfach mal. Also ich fand den in der zweiten Liga absolute Bombe. Jetzt schauen wir mal, wie er in der Bundesliga funktioniert. Aber da bin ich auch, wie bei El Fawzi, durchaus zuversichtlich. So, und dann, wir sind ja immer noch bei Zugängen, gab es natürlich auch noch Gerüchte, meine Güte. Also fangen wir an mit einem WM-Fahrer, nämlich dem Linksverteidiger von Ghana, Gideon Mensah. Letztes Jahr absoluter Stammspieler bei AG Auxerre in der Liga in Frankreich. Und da hieß es, hat übrigens ganz, also da gibt's ja auch, es gibt ja eine Kommentatorin, die ja gern kritisiert wird, die hat ja tatsächlich gesagt, dass der 1. FC Köln dran ist, aber das Problem sei, dass man ja 4 Millionen Ablöse bezahlen müsse für ihn. Warum auch immer, also sein geschätzter Marktwert bei Transfermarkt.de ist 4 Millionen. Der reelle Marktwert ist 0, weil er hat keinen Vertrag. Also dafür auch mal hier, wir nennen natürlich den Namen nicht der Dame. Aber wie ist da der Stand? Also ist da Schalke wirklich dran?
Es ist nicht Frauke Ludowig. Ja, Mensa war tatsächlich auf dem Zettel. Das ist aber auch wieder so ein Ding. Na klar, im Endeffekt vertragsloser Spieler. Bist du natürlich interessant für Schalke 04, wenn du so eine Qualität hast, ne? Deswegen, das war tatsächlich ein Spieler, mit dem sich Schalke beschäftigt hat, aber der ist schon ein bisschen länger nicht mehr auf dem Zettel drauf. Und wir haben ja, glaube ich, bei Sky auch gemeldet, dass der 1. FC Kölner sehr gute Chancen hat. Oder ich glaube, das sind sogar kurz vor Verpflichtung. Weiß ich jetzt gar nicht so 100%. Also Schalke war dran, ist aber schon länger kein Thema mehr. Fokus auf andere Spieler, hieß es aus Schalker Kreisen.
Genau, und dann gab es noch Gerüchte, das hat, muss man dazu sagen, die sehr renommierte Zeitung L'Equipe gemeldet, dass Yannis Tsimigiani, hoffe ich habe den richtig ausgesprochen, ist ein Franzose, der aktuell in der Schweiz bei Lugano spielt, ein Flügelstürmer, dass da auch großes Interesse aus Gelsenkirchen besteht. Wie ist da der Stand?
Da hatte ich mal ein bisschen nachgeforscht. Das einzige Wort, was mir da zurückgeschossen wurde, war Fake. Können wir kurz machen, ist nichts dran.
Sieht man auch mal, also auch die L'Equipe, da ist auch nicht alles
wahr. Ja, das ist jetzt aber auch, ne, alle Berater, also ne, Schalke hat halt, du hast halt mit Schalke Aufschlag. Du hast mit Schalke Aufschlag und dann wird halt Schalke gerade mit allem, die so einigermaßen ins Profil passen, in Verbindung gebracht. Das kann halt auch sein, dass mal ein Scout dann da war beim Spiel oder beim Training, weil man den auf einer erweiterten Liste hat. Das heißt halt gar nichts, dass da ein starkes Interesse ist, sondern dass man vielleicht auch einfach einen Spieler sondiert, ne? Und das gehört einfach mit dazu.
Also von den Stats hat er mich so ein bisschen an Ilias Hamas erinnert, nämlich sehr überschaubare also Output, sag ich mal, was Tore und Assists angeht für einen Flügelstürmer. Das muss nicht alles heißen, ja, aber in der Schweizer Liga irgendwie in 30 Spielen 3 Tore, 3 Vorlagen, ja, hätte ich mir schon, also für die Bundesliga, für die zweite Liga kann man das mal versuchen, für die Bundesliga hätte ich mir da ein bisschen mehr Effizienz und Effektivität gewünscht, aber gut, jetzt schauen wir mal.
Intensität.
Wünschen dem Kollegen alles Gute. So, und dann war gestern noch beim Trainingsauftakt, hat auch noch der Kapitän gesprochen. Wir haben ihn oft gelobt, da gab es ja jetzt auch Gerüchte um möglichen Abgang, angeblich Verdopplung des Gehalts und so weiter. Er hat jetzt nun Kenan Karaman ist die Rede, hat jetzt nun Anfragen bestätigt und hat aber gesagt, er würde gerne auf Schalke seine Karriere beenden. Wie schätzt du da die Situation ein?
Also auch da, und das auch vollkommen zu Recht, darf man sich dann damit auch mal schmücken. Ja, weil das ist natürlich, dass so eine Meldung rauskommt, dann weiß man auch, woher es kommt. Und zwar nicht von Kenan selbst und auch nicht von Schalke 04 selbst. Aber wenn ich jetzt der Berater von Kenan Karaman wäre, hätte ich es genau so gemacht. Hätte gesagt, der hat alle wollen den haben. Das stimmt mit Sicherheit auch, dass der Angebot hat er ja auch gestern bestätigt und so. Aber mein Gott, ne, es zeigt einfach nur nochmal, was Kenan für ein cooler Typ ist. Hat gestern auch nochmal gesagt, also braucht jetzt auch keiner mehr kommen. Ich würde am liebsten hier meine Karriere beenden, weil ich einfach auch die Liebe, die mir entgegenkommt, einfach auch respektiere und so. Und weil ich es einfach auch total genieße. Und er hat es einfach auch verdient. Aber dass die Meldung rauskommt, ich habe da mit dem Schmunzeln gesessen und habe gesagt, na gut, da möchte der Berater den Kenan aber nochmal richtig schön nach oben heben und sagen, hier, der hat alles abgelehnt für Schalke 04, der weiß halt, wie es geht. Alles gut, kann man genauso machen, darf man auch genauso machen, Kenan Karaman, super Typ. Ich glaube, Schalke kann ganz froh sein, dass man so einen Kapitän hat, der sich so auch mit Verein Fans und so identifiziert. Und ich glaube, nach außen auch einfach echt ein gutes Bild abgibt so und nach innen auch. Ne, also wir haben ja alle diese ganzen Inside-Videos gesehen, das macht er einfach, ist einfach ein richtig guter Kapitän. Und dann gucken wir mal, wie er in der ersten Liga funktioniert. Ich wünsche ihm, dass es funktioniert und dass das belohnt wird, dass man so eine Vereinstreue hat.
Ja, vielleicht sagst du auch allen Zuhörern nochmal, wo du diese Info aufgeschnappt hast und drüber geschmunzelt hast, wo du da warst, also geografisch?
Nein, ja, okay. Das sage ich nicht. Ich war nicht in Deutschland. Ja. Ich war arbeiten im Urlaub.
Ja, wahrscheinlich gerade am Strand. So, Dirk.
Unglaublich.
Also wir sind da noch sehr, sehr früh. Es gibt Gerüchte und so weiter. Igor, ja, Ibimbe, mal sehen. Zwei Neuzugänge sind da. Luka Boja nehmen wir auch noch mit dazu. Ja. Fehlt dir so ein bisschen auch von den Gerüchten vielleicht so nochmal so ein absoluter Kracher, wo du sagst, oh, der wäre halt schon, wo man sagt, das ist ein krasser Unterschiedsspieler, der garantiert dir das und das und das. Fehlt dir das ein bisschen?
Ja, also schon. Weil ich glaube, dass du halt schon auch irgendwie ja eine gewisse Atmosphäre erzeugen musst, auch innerhalb der Mannschaft, dass du merkst, alles klar, die wollen wirklich drin bleiben. Da ist genau, also ich finde, Wintertransferperiode waren ja wirklich so bam, 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 Dzeko Knaller. Bei den anderen, also ich fand auch Ljubicic Knaller, als er gekommen ist, also vom Namen her. Deswegen, das fehlt mir ein bisschen, aber wir sind ja auch noch ganz früh, ne? Also ich glaube tatsächlich, die meisten Steine werden leider erst richtig Richtung Ende fallen. Also ich befürchte auch in diesem Jahr wird es so sein, dass Schalke relativ spät die Mannschaft fertig haben wird. Also ich glaube ja, wie gesagt, dass sie auf einigen Spielern sitzen bleiben werden. Da wirst du echt ein Problem haben von der Kadergröße her. Was machst du da? Jetzt Brian Lassen war gestern beim Training mit dabei. Juhu. Vielleicht haben wir da ja auch schon einen internen Neuzugang. Ist jetzt kein Knaller, ne? Aber so ein Kracher würde mir noch ein bisschen fehlen. Ich glaube, dass auch die Entscheidung, oder ich bin mir sehr sicher, dass die Entscheidung von Edin Dzeko davon abhängt, wie sich der Kader zusammensetzt. Weil Miron Muslic hat gestern dazu was gesagt, aber eigentlich nichts gesagt. Er hat nämlich nur gesagt, wir sind voll im Zeitplan. Nach der WM wollen wir sprechen. Dzeko will natürlich wissen, was ist da los auf Schalke, mit was für einem Team laufe ich da auf, und danach wird er seine Entscheidung fällen. Jetzt muss man noch mal gucken, was er für eine Verletzung hat. Ich glaube, es ist was Muskuläres, ne?
Ja, hat er doch ein bisschen Urlaub, da kann er es ja auskurieren. Ja. Ich hoffe, es schien mir jetzt nicht so mega schlimm zu sein, aber weiß man ja nie. Also es ist definitiv jetzt nicht wie diese Schultergeschichte. Also,
aber nur Dzeko wird mir nicht reichen.
Nee, gut, man hat Adamu auch, aber man muss noch, also in der Breite muss man noch was machen, und ein so Kracher wäre halt schon nochmal gut, also vor allem für die Offensive. Ich finde, in der Defensive kannst du viel auch über System und Einsatz und die Spieler, die da sind, haben auch eine gewisse Qualität, offensiv auch, aber da kannst du viel auch wettmachen. Ja, ich bin mal gespannt übrigens, also jetzt nicht, dass alle Leute jetzt denken, ja gut, also dann unterschreibt der Dzeko auch erst Anfang September. Nein, der wird natürlich, dem werden die natürlich intern schon sagen, an welchen Spielern die dran sind, und dann ist halt die Frage, ob es ihm dann reicht. Aber man darf ja auch nicht vergessen, also der Transfermarkt hat offiziell geöffnet seit 6 Tagen und hat fast noch 2 Monate offen. Also der ist am 1. September schließt der.
Also aber das auch dauert Dzeko, jetzt auch noch. Bei Dzeko wird es ja ähnlich sein wie bei den anderen Spielern auch. Du musst ja da auf eine Entscheidung drängen Richtung Trainingslager, damit der genau den WM-Urlaub hat wie alle anderen auch, vielleicht noch eine Woche mehr. Und dann musst du aber eine Entscheidung haben und dann muss der herkommen.
Ja, hoffen wir mal. Wir haben ja öfter schon gesagt, dass es nice wäre, wenn er bleibt. So, dann kommen wir zu den Abgängen. Da ist ein bisschen was passiert. Fangen wir an. Elis Hamasch wechselt zu Cambuur-Leeuwarden in die erste niederländische Liga, in die Eredivisie. Fester Transfer, den hat man von der Gehaltsliste gestrichen. Ja. Auf Wiedersehen und alles Gute, würde ich sagen, oder? Würdest du da noch was
Missverständnis ergänzen wollen? Abgehakt.
Ja, dann Peter Remmert, über den wir letztes Jahr auch so viel gesprochen haben, wie kaum jemand anderen, der so wenig Spielzeit eigentlich hatte, ist ausgeliehen in die 3. Liga zum MSV Duisburg. Ja, finde ich jetzt einen guten Deal, kann er sich ja anbieten.
Bleibt in der Nähe. Guter Verein, gute Struktur. Ich freue mich, wenn die wieder oben mitspielen würden. Und Peter Remmert kann da zeigen, dass er kein One-Hit-Wonder war, sondern dass seine ganzen Tore in der letzten Jahr in der Vorbereitung auch irgendwo ein bisschen begründet waren und dass vielleicht der Höhenflug Profifußball für ihn erstmal ein bisschen ungewohnt war und dass er das vielleicht ist das genau die richtige Station, um mal nochmal klarzukommen.
Ja, und für Schalke auch natürlich ein guter Deal, weil wenn der da tatsächlich funktioniert, hat Schalke die Hand drauf, vielleicht kriegt man dann noch ein bisschen Geld. Ja. Also entweder dann nach Duisburg, falls sie aufsteigen, oder zu einem anderen Verein. Gut, und dann ganz frisch, gestern wurde es offiziell, du hast es ja schon etwas früher vermeldet, Vicente, wie ich ihn vorher aus Versehen genannt habe, also Felipe Sanchez wechselt nach Mexiko. Ja. Dann noch ganz kurz zu den Details.
Ja, die Kollegen aus Südamerika hatten das ja exklusiv berichtet. Ich habe dann relativ schnell auch die Info auch bekommen, dass das sich anbahnt. Der Berater war da ja sehr aktiv und hat gesagt, wir wollen diesen Wechsel, weil wir wissen, der Junge muss spielen. Ist eine Leihe mit einer Kaufverpflichtung ab einer gewissen Anzahl an Spielen. Schalke ist sich sehr sicher, dass diese Anzahl an Spielen so gesetzt ist, dass das auch in Kraft treten wird. Es fließt eine Leihgebühr, das ist schon mal gut für Schalke, dass sie nicht nur das Gehalt sparen, sondern tatsächlich auch ein bisschen Geld reinbekommen. Und wenn diese Kaufverpflichtung greift, liegt die auch über 1 Million. Schalke muss allerdings an den ehemaligen Verein von Sanchez ja noch ein bisschen was abtreten. Trotzdem sagt Schalke, das Gesamtvolumen von diesem Transfer ist jetzt über dem, was Schalke damals bezahlt hat. Und von daher ist das dann ganz okay. Was heißt ganz okay? Es ist ein super Deal, aber ich sag mal, die Grundidee damals, als Schalke Sanchez geholt hat, war mit Sicherheit eine andere, haben gehofft, dass er komplett durchstartet. Ich glaube, das Potenzial hat er eigentlich auch, aber gerade in Europa war seine Art Fußball, glaube ich, nicht so die richtige. Ich glaube, in Südamerika funktioniert der einfach besser. Aber ganz ehrlich, netter Kerl, sehr schnell Deutsch gelernt, hatten wir ja schon ein paar Mal, hat nie rumgestänkert oder sonst was. Von daher wünschen wir ihm alles Gute und dann ist das ein guter Deal.
Ja, du siehst es ja auch unter dem Schalke-Post oder auch unter dem Post des neuen Vereins Santos Laguna, haben ja auch einige Schalke-Spieler kommentiert. Also das zeigt schon, der war da schon voll drin in der Mannschaft. Wir wünschen ihm alles Gute. Wir hoffen natürlich auch, dass seine Einsätze kommt und dann, hat nicht funktioniert. Mein Gott, passiert.
Ja.
Munter putzen, weiter. So, und dann Luca Podlich noch. Der wechselt zu Alesunds FK. Du hattest gestern, dass er nach Norwegen ging. Dann wurde kurz danach auch der Name bei Twitter vom User Nosu, kann man hier mal erwähnen. Der hat den Verein gute Arbeit, ja, kann man hier mal loben, den jungen Mann oder ja, weiß nicht, wie jung er ist, aber den Mann. Wechselt dahin, ist ein Leihdeal, wird dahin wechseln, glaube ich, nur nicht offiziell
genau,
so rum.
Nein.
Auf einem guten Weg. Ist natürlich auch für ihn, ist auch erste norwegische Liga, schauen wir mal, wie es da funktioniert.
Die haben den ersten Torwart, glaube ich, auch abgegeben. Also der hat tatsächlich da die Möglichkeit, glaube ich, auch zu spielen. Und von daher ist das als Torwart brauchst du Spielpraxis. Die wird er da bekommen. Guter Deal. Natürlich jetzt gerade ein bisschen schwierig für Schalke, weil auf dem Trainingsplatz fehlt dann auch mal bei gewissen Übungen noch ein Torwart aktuell.
Genau, das ist dann der letzte Punkt bei den Gerüchten. Wir haben natürlich noch den Kollegen Siebeking und natürlich Loris Karius, aber wir haben keinen Müller, wie heißt der Vorname?
Kevin.
Kevin Müller. Da hakt's noch. Das war ein bisschen verwirrend, weil die Heidenheimer so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, wir auf der Seite geschrieben haben, ja, der ist schon kurz vor dem Wechsel und danach, naja, doch nicht, wir wollen ja das und das Geld. Wie sieht's da
also,
aus?
Gibt's ich hatte das. Ein Gruß an alle, die da nicht ganz verstanden haben, warum wir da so defensiv unterwegs waren, weil der Sohn Pepe in der Knappenschmiede ist, Heidenheim, das ja schon geschrieben hat. Meine Info war einfach, dass Schalke für den nichts bezahlen will und wird. Das hat diverse Gründe. A, er ist halt schon im sehr gehobenen Alter. Er würde nur ein Jahr auf Schalke noch spielen. Er ist nur Ersatztorwart. Schalke weiß, dass der in Heidenheim unfassbar viel Geld verdient. Heidenheim den also auf jeden Fall auch von der Gehaltsliste haben will und dass der mit dem Trainer nicht wirklich klarkommt. Das heißt, der wird nicht in Heidenheim bleiben. Das funktioniert einfach nicht. Und Schalke würde ja Heidenheim da eine Menge Geld ersparen, indem sie den holen. Aber Schalke sagt halt, wir werden dafür nichts zahlen. Heidenheim will einen sechsstelligen Betrag haben. Das sagt Schalke, machen wir nicht. Und soweit ich das gehört habe, sind die im Endeffekt Parteien so, oder ist das Ganze so festgefahren, dass da auch aktuell keine Bewegung drin ist und auch keine reinkommt. Also Stand jetzt, auch da kann natürlich schnell gehen, keine Ahnung, vielleicht zahlt Kevin das dann aus eigener Tasche oder so. Aber Stand jetzt wird der Deal so nicht stattfinden. Und dann musst du natürlich gucken, dann muss Schalke natürlich gucken, dann brauchen sie, bin mir ziemlich sicher, die waren sich da sehr, sehr sicher, alle Seiten eigentlich, dass der Deal über die Bühne geht, ne? Also sowohl Kevin, der ja schon sehr früh mit Schalke sich zusammengesetzt hat und sich da eigentlich auch schon einig war und gesagt hat, wir wollen aber Heidenheim nicht so früh ins Boot holen, weil die stecken mitten im Abstiegskampf. Ich will die da jetzt nicht noch mit einem weiteren Thema belasten. Ich glaube, alle Seiten haben sich da gedacht und Heidenheim auch, ach komm, hier sechsstellig werden die Schalker schon bezahlen. Jetzt sagen sie plötzlich, es können sich wirtschaftlich nicht leisten. Das weiß ich nicht. Also Heidenheim ist finanziell deutlich besser unterwegs als Schalke 04. Aber egal, da geht's jetzt, glaube ich, um Prinzip.
Ja, wenn das nicht klappen sollte, also ich hoffe natürlich, dass es klappt, aber wenn es nicht klappen sollte, falls Frank Baumann oder Maxi Lüftl hier zuhören, Wosinja ist ablösefrei.
Ja, der. Oh, das habe ich aber bei X auch gesehen. Und Kastenmeier.
Aber Kastenmeier.
Nein, das funktioniert doch nicht. Der setzt sich doch nicht euch auf die Bank.
Also ich glaube auch, dass Wosinja nicht kommt, aber Wosinja hat jetzt mittlerweile 22 Millionen Follower bei Instagram. Das muss ich mir mal vorstellen. Der hat angefangen bei 40.000 oder irgendwie sowas. Das wäre natürlich von der globalen Power, wäre das natürlich nochmal Ding. Ja, der wird irgendwo anders einen Verein finden, aber naja, wer weiß. Vielleicht kann man ja mal anklopfen. Schauen wir mal, was da passiert. Ja. Zweiter Torwart wäre gut, wenn man das schnell regelt. Ich würde mal auch sagen, hier so Trainingslager wäre auch hier ein guter Ding, aber einfach mal schauen. Ich denke ja auch, dass Schalke auch hier nicht ewig warten wird, oder? Oder nein, wie schätzt du sein? Oder wird man Sinn. Da?
Ja, das weiß ich eben nicht genau. Oder wie gesagt, bei Kevin Müller ist jetzt auch noch die private Komponente. Ne? Wenn du deinen 17-jährigen Sohn hier schon irgendwie umgetopft hast. Ich meine, klar, kann man alles wieder rückgängig machen. Gibt ja Argumente für. Aber das ist natürlich alles für alle Seiten ja nicht keine tolle Sache. Ne? Jetzt hast du einen Spieler da, der da mit so einem Hals da mittrainieren soll und so. Und also öffentlichkeitstechnisch halt auch eine Katastrophe. Ne? Aber ja, ich glaube, da wird man sich jetzt zusammensetzen und überlegen, ob man auf gar keinen Fall zusammenkommt, sondern wird Schalke eine andere Lösung haben.
Ja, umgetopft, das finde ich unfassbar so witzig. Ja. Ich meine, das wurde und rüber. Ja. Und so. Ja. Gut, dann sind wir durch mit den Gerüchten. Mal sehen, was nächste Woche oder in den nächsten Wochen passiert. Wenn irgendwie was ist, erfahrt ihr es immer spätestens hier jeden Montag. So, und dann, bevor wir noch zu Dirks Buchtipp kommen, kommen wir zu Was macht eigentlich? Das ist dieses Mal Nabil Bentaleb. Und zwar Bentaleb aus der Jugend von Lille über Belgien mit 17 Jahren zu Tottenham Hotspur. Kam 2016 dann leihweise zu Schalke. Bereits 2017, das muss man sich mal vorstellen, also er kam im August oder irgendwie sowas und bereits 6 Monate später, nicht ganz 6 Monate später, 4 Monate später, doch 6 Monate später, Entschuldigung, ich bin nicht so ganz firm mit den Monaten, hat Schalke die Kaufoption gezogen. Der ist dann für 19 Millionen fest verpflichtet worden, hat einen Vertrag bis 2021 unterschrieben. Warum auch nicht, wenn man sich überlegt, der hat nämlich voll eingeschlagen. In 44 Pflichtspielen in der ersten Saison kam er auf 7 Tore, 5 Vorlagen, das als Sechser. Zweite Saison, das war die Vizemeistersaison, war viel verletzt, aber kam in 19 Pflichtspielen immerhin noch auf 4 Tore und 3 Assists. Dritte Saison, ja, war ein bisschen fitter, 34 Spiele, 8 Tore, 1 Vorlage, aber wurde dann im Saisonendspurt von Huub Stevens zweimal schon in die U23 versetzt. Verlor vorher übrigens auch zum Beispiel den Führerschein. Jetzt halte ich fest, er hat es geschafft, in 10 Monaten 14 Punkte in Flensburg zu sammeln. Frage mich, wie das eigentlich funktioniert. Aber gut, 2019, 2020.
Ich hätte da so ein, zwei Ideen. Wie er das geschafft hat.
Ich weiß auch, aber es ist trotzdem viel. 2019-20 unter David Wagner, zunächst bei den Amateuren komplett bei den Amateuren. Im Winter dann eine Leihe, da hat man immerhin 1 Million nochmal zurückbekommen nach Newcastle. In der Abstiegssaison hat er dann eine neue Chance bekommen. Erste 5 Spiele war er Startelf, danach noch 2x Joker. Eher im November dann mit Ibisevic und Harit, damals auch suspendiert wurde. In der Rückrunde hat er noch 2 Partien gemacht und zum Saisonende dann wegen einer Leistenverletzung nicht mehr eingesetzt worden oder auch nicht mehr im Kader gestanden. Insgesamt hat er, und das hat mich persönlich überrascht, seine meisten Profispiele für Schalke gemacht, nämlich 107, 19 Tore, 9 Assists, 7.711 Minuten. Vertrag lief dann aus mit dem Abstieg, also Schalke hat auch keine Ablöse bekommen, war dann ein halbes Jahr vereinslos, ist dann 22 zu Angers in die Ligue 1 gewechselt, war dort absoluter Stammspieler und ging im August 2023 für 4,5 Millionen immerhin noch zurück in seine Heimstadt nach Lille. Dort dann natürlich eine sehr krasse Geschichte. Im Juni 24 brach er mit Herzstillstand auf dem Platz zusammen. Bekam dann einen Herzschrittmacher, musste 9 Monate Pause machen und dann Geschichten, wo einem das Herz dann tatsächlich aufgeht, no pun intended. Beim Comeback traf er im Februar 25 4 Minuten nach Einwechslung direkt zum Tor gegen Rennes. In der vergangenen Saison 37 Pflichtspiele, oft Startelf. Am Ende hat sich Lille mit Platz 3 für die Champions League qualifiziert. War jetzt auch bei der WM für Algerien, war in allen 4 Spielen hat er gespielt, 3-mal auch in der Startelf. Zukunft ist offen, sein Vertrag lief jetzt aus. Verbleib in Lille ist möglich, gibt aber auch Gerüchte um Wechsel in die Türkei, Saudi-Arabien oder eine Rückkehr nach England. Schauen wir mal. Und unnützes Wissen, Nabil Bentaleb erzielte für Schalke im Oktober 2016 das erste Tor der Bundesliga-Geschichte, das durch eine Torlinientechnologie bestätigt wurde. Naja, wem es hilft.
Gegen wen?
Gegen Augsburg.
Ach,
gegen Augsburg. Gegen Augsburg, ja.
Okay.
Also auch witzig. Braucht niemand mehr diesen Fakt, aber wer ihn haben will, nun hat er ihn. So, Dirk, dann kommen wir, was wir schon vorher angekündigt haben, zu deinem
aber
Dirk.
Erstmal ganz kurz.
Bentaleb.
Genau, ja, Nabil Bentaleb. Also, begnadeter Kicker, aber leider, wie das so oft tatsächlich dann auch also ein ganz unangenehmer Typ. Fand ich den ganz unangenehm und oben im Köpfchen, im Oberstübchen leider auch ganz viel durchgeschmort. Also schwieriger Spielertyp. Ein Spielertyp, der heute, glaube ich, nicht mehr auf Schalke landen würde, weil man da auf andere Skills achtet.
Ja, ich glaube, dass er natürlich auch ein bisschen was dazugelernt hat, hoffe ich zumindest. Also man hat jetzt in den letzten Jahren auch nichts mehr groß von Eskapaden gehört, das gehört dazu. Er war natürlich auch relativ jung, als er dann nach Schalke gekommen ist. Aber ich will es nicht entschuldigen, es war schwierig.
Und
ich
bleib bei dir,
das ist ein von den Anlagen ein unfassbar begnadeter Fußballer. Ja. Also der hat Sachen mitgebracht, wo ich schon verstanden habe, warum er 19 Millionen gezahlt hat. Restpaket hat halt dann leider nicht gepasst. So, jetzt kommen wir aber zu Dirks Buchtipp.
Ja, genau. So, und zwar ist wahrscheinlich eher für Leute aus der Region, aus Gelsenkirchen, und zwar Zeitreise durch Schalke heißt das. Es ist ein Wimmelbuch von der Stiftung Schalker Markt. So sieht das aus. Und das ist tatsächlich, also wenn meine Jungs sich ein Buch angucken, dann heißt das schon was. Das ist so ein Wimmelbuch wo mit so ganz vielen schönen Bilderchen drin. Ich zeige das hier mal in die Kamera für die Vodcast gucken. Und das ist quasi so die Geschichte der Stadt Gelsenkirchen und des Vereins Schalke 04, wie der entstanden ist. Echt schön gemacht, auch echt super erklärt, wie das früher alles war. Na klar, hier mit Zechen und so weiter. Also wirklich cool. Und auf den Bildern halt ganz viele Sachen, wo Kinder einfach ein bisschen gucken können. Ne? Und natürlich geht's auch um den FC Schalke 04, aber vor allem auch um den Stadtteil Schalke. Also coole Sache für alle, die ihren Kindern irgendwie mal was Cooles tun wollen. Zeitreise durch Schalke, ein Stadtteil mit Geschichten. Ja, mit Geschichte und Geschichten. Mein Buchtipp für heute für euch.
Wunderbar. Dann schaut mal zu, dass ihr euch das holt für die Leute, die sich da ein bisschen mehr über den Verein schlau machen wollen. So, und dann kommen wir zu den Fragen. Und zwar sehr viele Fragen gab es natürlich zu Luka Voja. Wir haben uns jetzt mal zwei rausgesucht von Benny. Mein Gott, diese Punkte immer. B04. Wie schätzt ihr Luka Vojas Chancen ein, über die Saison im Profikader zu bleiben? Und Jermaine Jones, aber geschrieben ESCH und dann ESCH Ones, also Jermaine Jones, also sehr witziger Name mit Unterstrich, aber gut, wir schwamm drüber. Deine Meinung zu Luka Voja, kommt er auf Spielminuten oder macht eine Laie mehr Sinn?
Ja, eine Laie macht Sinn, glaube ich. Wobei, ich hatte das ja schon mal gesagt, vielleicht ein bisschen ähnlich ist wie bei Becker, dass also Vitali, dass Miron Muslic vielleicht so einen Typen auch nochmal richtig kitzeln kann. Also Veranlagung hat er super, das hat er in der Jugend nachgewiesen, aber der Sprung ist da immer gewaltig und in der Entwicklungsphase brauchst du Spiele, ne? Du musst spielen und bevor er dann irgendwie in der U23 landet oder so, finde ich schon, dass man vielleicht überlegen kann, ihn auszuleihen. Aber ich würde ihn erstmal die Vorbereitung unter Muslic mitmachen lassen und dann bin ich gespannt. Ist aber auf jeden Fall ein sehr spannender Spieler.
Ja, finde ich auch. Also hoffen wir mal, die Fans lechzen ja immer danach,
ja, genau.
Dass da wieder einer den Sprung schafft. Ich meine, letztes Jahr hat's ja mit zwei Spielern hervorragend funktioniert. Vitali hast du angesprochen und Mertscher natürlich auch. Hoffen wir mal, dass es hier vielleicht ein nächstes Beispiel gibt. Ich glaube auch. Also ich habe den ein paar Mal gesehen in der U19, da hat er mir echt richtig gut gefallen. Und Norbert Elgert, der übrigens, das sollten wir hier zumindest mal kurz erwähnen, 30-jähriges Dienstjubiläum hatte, der schwärmt ja auch in höchsten Tönen von denen. Und das, sage ich mal, das macht er ja auch nicht über jeden, der rauskommt. Also von daher Ja, hoffen wir mal. Also wäre halt eine coole Geschichte für ihn, aber auch natürlich für den Verein, weil du dann ja wieder, wieder einen Spieler hast für lau, sozusagen, wenn er dir helfen kann. Wäre natürlich eine gute Sache. Ein Spieler, der zwar auch nicht viel gekostet hat, aber der tatsächlich auch nicht viel geholfen hat. Pablo-Perner fragt, bitte einmal um Erklärung des Phänomens Emil Højlund. Also mal ganz ehrlich, wie konnte man den damals überhaupt verpflichten?
Ja, man konnte ihn nur deswegen verpflichten. Also, dass die Familie Højlund, man guckt dir die Brüder an, dass die eine fußballtalentierte Familie ist, das ist ja wird ja nicht bezweifelt, ne? Also es ist so. Højlund, jeder, der den hat trainieren sehen und der ein bisschen Ahnung hat, hat mir bisher gesagt, der hat ein Wahnsinnstalent. Wenn dieser Junge irgendwie seinen Körper in den Griff bekommt, ist das ein Bombenspieler. Aber der hat nun mal diese Probleme und das sind leider viele und bisher haben sie es halt nicht hingekriegt, diese Probleme irgendwie in den Griff zu bekommen. Da waren so viele verschiedene dabei, also das gibt halt leider so manche Körper, die dann... Ne, dann bauen die Probleme ja aufeinander auf. Das war der einzige Grund, warum Schalke so einen Spieler bekommen hat, weil der nämlich diese Probleme hat. Der ist jetzt gerade in einem Aufbautraining mal wieder. Man kann es dem Jungen nur wirklich gönnen, dass das diesmal klappt. Aber abzusehen ist es nicht. Aber was soll Schalke machen? Ne? Ich meine, dass das dann so schwierig wird, das kommt man mit Sicherheit nicht absehen. Die haben halt gehofft, dass sie einfach das schneller in den Griff bekommen, dass sie den Fehler finden in der Maschinenkörper. Aber da waren halt dann zu viele Defekte.
Glaubst du, die planen noch mit dem? Also jetzt nicht, kann ich jetzt mal für die kommende Saison, weil das ist
das weiß ich
Ding,
nicht.
Aber so generell
ist schon also schwierig, eigentlich. Gell? Ist total schwierig, ne? Also wenn er mal funktioniert, genauso wie Brian Lassme, da hatten sie ja auch gedacht, sie hätten es geschafft, hätten den überschrieben. Da war er nämlich dann mal 4 Monate ohne Verletzung im letzten Jahr. Allerdings ging es dann ja direkt wieder rapide bergab. Es ist ja manchmal so, wenn du genau eine Sache dann weißt, alles klar. Ich dachte zum Beispiel bei Cissé war das auch so, als sie das mit der Diabetes rausgefunden haben, dass du dann weißt, wie du den mit dem Körper, mit dem Spieler umgehst. Und wenn der dann funktioniert, dann plötzlich explodiert der. Bei Højlund wirst du wahrscheinlich über den Punkt hinaus sein. Die versuchen den jetzt nur noch durchzuführen und fertig. Dafür war der dann jetzt auch zu lange weg, ne?
Ja, also wer die Doku zu Rafael Nadal auf Netflix nicht gesehen hat, dem würde ich die empfehlen. Und der hat da nämlich auch was gesagt. Also das ist eine überragende Doku, wirklich. Aber der hat da auch was gesagt, weil der hat ja dieses Müller-Weiß-Syndrom, so heißt, Entschuldigung. Und dadurch war sein Fuß irgendwie kaputt und deswegen sagt er auch, weil der Fuß kaputt war und er dann halt anders auftreten musste und so weiter und so eine Einlage tragen musste, ging dann das hoch ins Bein und noch weiter hoch und so weiter. Das ist halt tatsächlich immer, ein Körper ist ja nicht immer ein Teil und dann fixst du das und das hängt halt alles miteinander zusammen. Das sind diese schönen einzelnen Rädchen, die da ineinander greifen müssen. Und er hat das auch gesagt, der Grund, warum er so viel verletzt war, weil er hatte ein großes Problem, das kann man nicht fixen. Man kann es minimieren, aber in dem Moment, wo du minimierst, weißt du nicht, was für Folgen das auf andere Körperteile hat. Mhm. Und bei Emil ist es jetzt halt genauso. Ich hoffe halt auch, dass der vielleicht nochmal irgendwie die Kurve kriegt. Er ist auch noch jung, darf man auch nicht vergessen. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, aber er ist Anfang 20. Und dann hofft man mal, dass das vielleicht nochmal klappt. Ich persönlich glaube, ehrlich zu sein, nicht mehr dran, aber mein Gott, vielleicht kriegt man das irgendwie mal in den Griff und dann wird er ja doch noch eine Verstärkung, die wir uns ja alle erhoffen. Wie du gerade sagst, aktuell gerade in Dänemark. Schauen wir mal. Vielleicht im Umfeld, in seinem Umfeld. Vielleicht kommt er da wieder auf die Beine und kann dann vielleicht ja irgendwie nochmal helfen. Ja, mal sehen. Gut, Dirk, dann machen wir weiter. Lasse Sonder. Keine Unterstriche, keine Punkte, kein gar nichts. Ab. Applaus für mich, von mir für diesen User. Habt ihr mehr Infos zu dem neuen Bauvorhaben vor der Arena? Also für die, die es nicht mitgekriegt haben, ich glaube, das ist schon nicht ganz 2 Wochen her, 1,5 Wochen, da hat Schalke ja verkündet, dass sie vor der Arena ein bisschen mehr Entertainment bauen. Dirk, wie ist da so die Überlegung? Was steckt da dahinter? Vielleicht nochmal ganz im Kurz-Schnellverfahren.
Ja, also das hat sich ja in der letzten Saison angekündigt, dass Schalke merkt, dass sie nach oder rund um die Spiele halt an der Arena mehr anbieten sollten und mehr anbieten möchten, weil sie gerne diese Party aus der Arena weghaben wollen. Wir erinnern uns alle an die Videos nach den Spielen, wo dann halt Babybell und keine Ahnung was gebellt wurde vor der Nordkurve. Da ist auch einfach eine Menge Potenzial drin. Und deswegen hatte Schalke da ja schon angefangen, so einen Übergangs, ich sag mal, Pop-up-Biergartendorf zu bauen. Ne, da waren halt so Zelte dann aufgebaut, wo hinter ein DJ war und so. Das wird auch angenommen und das wollen sie halt jetzt in schön machen. Es war eh geplant, dass vor der Arena, da wo die 1000-Freunde-Mauer ist, am Rudi-Assauer-Platz, da sollte ja eigentlich das Tor auf Schalke entstehen. Das war so diese Ursprungsplanung von diesem Riesenbauprojekt auf Schalke, was ja gestoppt wurde nach Corona oder zu Corona. Und das ist jetzt ein Teil, wo sie sagen, da muss ein Fanshop rein, da muss ein Biergarten hin, damit können wir Geld machen. Das wird angenommen, das wollen die Leute haben, das fehlt uns da und das wird da jetzt gebaut. Ich finde es absolut richtig, da ist Platz da, das wird mit Sicherheit angenommen und das hat man relativ schnell, glaube ich, wieder reingespielt, amortisiert, dieses Bauprojekt.
Ja, bin ich mal gespannt, wie schnell sich sowas singt. Aber mein erster Gedankengang war, also dann, das ist für mich das muss nicht heißen, aber das war mein erster Gedankengang war, dem Verein muss es wieder wirklich besser gehen, wenn man es wieder möglich macht, in Steine statt in Beine zu investieren. Ja, das war ja jahrelang undenkbar.
Na gut, aber das sind ja Investitionen jetzt genauso wie mit diesen LED-Wänden, die im Rang eingezogen werden. Das sind ja Dinge, die sich selbst finanzieren. Ne? Also ein ordentlicher Fanshop, eine ordentliche Gastronomie, da kriegst du ja auch dann durch Pachtverträge oder eben durch, wenn du es selber bespielst, was ich weiß ich nicht genau, ob sie das machen, weiß ich nicht. Aber wenn du es selber bespielst, hast du ja Einnahmen, ne?
Ja. Trotzdem fand ich das, so war mein erster Gedankengang. Ich sage ja, es muss ja nichts bedeuten, aber ich fand das halt trotzdem gut, dass man es wieder hinkriegt. Und es ist natürlich, wie du sagst, clever.
Ganz interessant dabei war auch, dass ich hatte ja im letzten oder vorletzten Podcast habe ich ja von dieser Umfrage erzählt, vom Stadionerlebnis. Da war ja auch eine Frage drin, wie sehr denn das Interesse wäre, Auswärtsspiele zusammen zu gucken. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die Gastronomie da so aufgebaut wird, dass man da wahrscheinlich dann die Auswärtsspiele auch zusammen gucken kann.
Ja, wäre natürlich super, weil wenn die Leute annehmen, das ist ja, ja, absolut. Also hoffen wir mal, da kann man sich sicherlich wieder ein bisschen Geld einnehmen, dann mittel- und langfristig oder vielleicht auch kurzfristig, also vor allem daher super. So, und dann Kalitor, auch wieder kein Punkt, kein Unterstrich. Der Ärmelsponsor bitte nicht in Gelb auf dem Trikot, Fragezeichen. Also das ist für mich sowas, wo ich einfach Kopfschüttel, weil mir das eigentlich komplett egal ist, solange die gut zahlen. Dirk, wir hatten den Ärmelsponsor ja letztens schon angesprochen. Wie sind da die Konditionen nochmal ganz kurz? Und warum lohnt sich das?
Also das ist ein super Deal. Also im Endeffekt, wir haben das ja, glaube ich, beim letzten oder vorletzten Mal auch schon durchgerechnet. Ne? Also insgesamt ist das einfach deutlich mehr als das, was der Ärmelsponsor bisher bezahlt hat, den du ja nicht verlierst, sondern Hegmanns geht ja in die Knappenschmiede. Ne? Dann hast du da übrigens auch nochmal einen. Von daher ist das ist ein guter Deal und ob das jetzt in Gelb ist, ich bin mir gar nicht sicher, war nicht auch DHL mal irgendwann auf dem Ärmel? Das ist auch ein gelbes Logo, oder? Also jetzt mal ohne Quatsch, also da hört es dann auch auf. Wenn jemand so viel Geld zahlt, dann muss der nicht sein Logo verändern, wobei andererseits Signal Iduna hat auch blau geblieben, ne? Oder? Also ich glaube, bei den Nachbarn in Dortmund hängt auch ein blaues Logo oben am Dach.
Ja, ich, wie gesagt, nochmal. Also wenn es Geld stimmt, dann gut. Und das ist ja jetzt auch nicht groß auf der Brust. Ja, das ist jetzt irgendwo am Ärmel.
Aber jetzt mal.
Jeder darf das auch scheiße finden. Alles gut.
Schalke könnte ja auch mal über IKEA als Brustsponsor nachdenken. Dann hast du auch blau und gelb.
Ja. Und also das geht jetzt auch gar nicht gegen den User. Das war ja nur repräsentativ. Da gab es ja einen Haufen Leute, die da irgendwie mit der Stirn gerunzelt haben. So, dann die letzte Frage, weil wir sind schon wieder bei 1,5 Stunden. Ja. So, und Steffen, also das übrigens, weil Dirk macht ja jede Woche den Fragenaufruf und jedes Mal schreibt er dazu, über Gerüchte diskutieren wir und trotzdem gibt es immer einen Haufen Fragen zu Gerüchten. So, und jetzt einmal mal stellvertretend eine Frage von Steffen_Kendert. Wird sich noch viel auf dem Transfermarkt tun? Fragezeichen. Im Moment scheint einiges zu stocken. Dirk, also ganz kurz nochmal.
Das größte Fußballturnier der Welt läuft noch. Ja. Der Transfermarkt ist erst seit einer Woche auf, offiziell. Da passiert eine ganze Menge. Das ist doch klar. Da müssen jetzt 2, 3 Steine fallen und dann geht die Welle los. Also da wird noch eine Menge passieren. Sowohl bei Schalke als auch insgesamt. Das ist einfach viel zu früh. Die meisten Vereine haben noch gar nicht angefangen mit der Vorbereitung. Dann merken die Spieler doch auch erst, woran sie sind. Ne? Manchmal kommen neue Trainer, die wollen auch erstmal zeigen, was los ist. Also in den nächsten Wochen kommt da noch eine Menge Geschwindigkeit rein. Und wir haben ja dann unser Transfermarkt Transfer-Update sowohl als in der App auf skysport.de oder auch bei uns im Programm. Schaut's euch an, da kriegt ihr dann alles mit und da wird auch, also die Jungs sind auch bereit, dass da jetzt losgeht. Das wird noch ein bisschen dauern, aber dann kommt da richtig Fahrt rein.
Das Gute ist ja, dieses Jahr darf man ja auch nicht vergessen, also der Transfermarkt schließt am 1. September und der erste Bundesliga-Spieltag ist ja auch Ende August, also das überschneidet sich um, weiß ich gar nicht, ein paar Tage. Ist ja ganz anders als in der zweiten Liga, wo du einige Spieltage, wenn du erst Spieler ganz zum Schluss holst, ohne diese Spieler machst. Also das kannst du in der Bundesliga noch etwas mehr verschmerzen. So, und du hast noch eine Info.
Genau, also alle Schalker-Fans, die am Samstag nicht in Gütersloh sind, jetzt gerade kam es rein, wir haben einen Vertrag geschlossen, Sky, mit Schalke 04. Das heißt, am Samstag könnt ihr das Testspiel Gütersloh gegen Schalke ab 13.55 Uhr live auf Sky Sport News im Fernsehen sehen. Wir gehen 5 Minuten vorher drauf, Anschluss ist um 14 Uhr im Ohlendorf-Stadion im Heidewald. Der Kollege Jaron Steiner wird kommentieren, dieses Spiel. Und der Reporter vor Ort ist, richtig, meine Wenigkeit. Also wir haben die Übertragung gebucht von 13.55 bis 16 Uhr. Also Schalke in Gütersloh am kommenden Samstag live auf Sky.
Richtig, und auch live im Freestream auf skysport.de, weil diese Testspiele zeigen wir dann auch immer schön für alle.
Das ist noch nicht ganz geklärt, da sind wir noch dran.
Entschuldigung.
Genau, da sind wir noch dran. Sonst hätte ich es gesagt. Also auf Sky Sport News und auf Sky Sport Bundesliga läuft das Spiel. Web und App sind noch in Klärung.
Dann bleibt einfach dran und hört euch und macht euch schlau. Dirk wird da auch immer informieren. Und dann, ja, hoffentlich kann man das dann auch da sehen. Gut, und dann sind wir tatsächlich endlich zu Ende. Was heißt endlich? Aber zu Ende. War schön mal wieder, Dirk, mit dir.
Endlich.
Aber
jetzt
wir wollen,
geht's los hier.
Ey. Ja, aber in nicht mal 7 Stunden treffen Dirk und ich uns nämlich wieder, weil dann machen wir heute den zweiten Podcast, nämlich mit Henning Matriziani. Den nehmen wir heute auf, der wird aber nicht heute direkt erscheinen, der wird wahrscheinlich Freitag, wenn wir den online stellen. Ich mache heute nicht 16 Stunden Arbeit, aber da freuen wir uns. Henning, ja, mal sehen, da haben wir einige Zuschriften auch von und Fans bekommen. Wir haben uns auch die ein oder andere Frage, hoffen, dass es auch wieder ein launiger Podcast wird, wie mit den letzten Gästen. Und deswegen da freuen wir uns auch, wenn ihr da wieder reinschaut. Dirk, haben wir sonst noch was vergessen?
Nein.
Nein. Dann würde ich sagen, dann sind wir am Ende. 1:35.
Ja,
ich mache mich jetzt ans Schnibbeln.
Ja. Alles klar.
Dirk macht Urlaub. Nein.
Nein.
Dirk muss arbeiten.
Richtig.
Wie gesagt, viel Spaß, ich hoffe, es hat euch gefallen. Folge 35, Folge 36 dauert dann nicht bis Montag, sondern nur bis Freitag. Und ja, in diesem Sinne, Glück auf und bis dann. Ciao.
Ciao.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.